Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 86. Sitzung des Verkehrsausschusses in Form einer öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU, Brenner-Nordzulauf im Landkreis Rosenheim, Planungsalternativen prüfen. Dazu gibt es auch eine Bundestagsdrucksache mit der Nummer 20/116/22. Bevor ich zum weiteren Ablauf etwas sage, vielleicht der kurze Hinweis, dass vor genau 14 Jahren im Oktober 2010 der damalige Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung des Bundestages sich bereits im Rahmen einer Delegationsreise die Baustelle des Brenner Basistunnels angesehen hat. Das Thema, das will ich damit auch noch mal zum Ausdruck bringen, beschäftigt uns und andere also schon eine ganze Weile. Zu unserer Anhörung darf ich die folgenden Sachverständigen und Auskunftspersonen recht herzlich begrüßen. Frau Ingrid Willippe, Vorstandsmitglied für Infrastrukturplanung und Projekte der DB InfraGo AG. Herzlich willkommen. Herrn Felix Heitzler vom Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung, Herrn Professor Dr. Lukas Iflender vom Fahrgastverband Pro Bahn, dort Vorsitzender des Landesverbandes Bayern und stellvertretender Bundesvorsitzender. Ich darf herzlich begrüßen Herrn Otto Lederer, Landrat des Landkreises Rosenheim, Herrn Diplom-Ingenieur Gerhard Müller, Bundesbahndirektor AD, ebenfalls aus Rosenheim, Herrn Dr. Wolfgang Rauscher, ehemaliger Gesellschafter und Geschäftsführer eines Ingenieurbüros und Berater der bayerischen Gemeinden im südlichen Inntal. Herzlich willkommen auch Frau Christine Völfzo von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, dort Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik, Herrn Andreas Wienert, Mitglied des Bayerischen Landtages und Mitglied des Kreistages des Landkreises Rosenheim, und ich darf recht herzlich auch begrüßen Herrn Landesrat René Zumtobel, Mitglied der Landesregierung von Tirol. Ihnen also nochmal allen ein herzliches Willkommen. Ich möchte denjenigen von Ihnen, die schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben, dafür herzlich danken. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Stellungnahmen als Ausschussdrucksache 20/15/299 verteilt sind und auf der Internetseite des Bundestages auch abrufbar sind. Bevor wir in die Anhörung einsteigen, die berühmten Verfahrensregeln, wie so etwas abläuft. Es sind zwei Frage- und Antwortrunden vorgesehen. In jeder Fragerunde können die Ausschussmitglieder bis zu zwei Auskunftspersonen befragen. Richten Sie Ihre Frage an eine Person, erhält diese maximal 8 Minuten Zeit zur Antwort. Befragen Sie zwei, erhält jede Person natürlich nur 4 Minuten Zeit. Wie viele Fragen dabei jeweils gestellt werden, ist unerheblich. Also auch das ist soweit klar. Ich bitte die Ausschussmitglieder, eine Redezeit von maximal 3 Minuten für ihren Beitrag einzuhalten. Nach der Fragerunde schließt sich die Antwortrunde an. Ich bitte die Auskunftspersonen, sich natürlich an Sie gerichteten Fragen zu notieren und dann in der Antwortrunde auch en bloc zu beantworten. Wie viel Redezeit Ihnen dafür dann zur Verfügung steht, wie das berechnet wird, habe ich gerade geschildert. Wir werden es Ihnen aber auch vorweg dann noch mal mitteilen. Wenn Sie dann das Wort haben, wird Ihnen die verbleibende Redezeit auf dem Saalmonitor angezeigt. Die Anhörung soll etwa 2 Stunden dauern und wird live im Parlamentsfernsehen im Internet übertragen. Und wie üblich wird von der Anhörung ein Wortprotokoll erstellt und im Internet veröffentlicht. So, das waren erstmal die Formalien. Dann steigen wir nun in die erste Fragerunde ein und beginnen mit der Fraktion der SPD. Und da hat jetzt der Kollege Schreider das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Sachverständigen, herzlichen Dank, dass Sie da sind, dass Sie den durchaus weiten Weg auf sich genommen haben. Ich war selbst im Sommer vor Ort in Oberaudorf und Flinsbach und habe mir das selbst angeguckt. Von daher weiß ich, dass das durchaus eine Strecke ist. Also herzlichen Dank, dass Sie sogar aus Tirol gekommen sind, Herr Landesrat. Herzlichen Dank insbesondere auch dafür. Ich würde gerne meine Fragen auch zunächst an Herrn Landesrat, Herrn Zumtobel und Professor Iflender richten von Proban. Zwei Fragen an beide und dann noch individuelle. Mich würde interessieren, wie Sie insgesamt dieses Projekt bewerten, welche Vorteile der Gesamtstrecke und damit auch des Brenner Nordzulaufs für den internationalen Verkehr, aber auch für den regionalen Verkehr aus Ihrer Sicht es zeitigen wird, ob es auch gegebenenfalls Nachteile geben wird. Zweite Frage, wie ist aus Ihrer Sicht sicherzustellen, dass Deutschland, das ja doch jetzt ziemlich hinterherhinkt, hinter den Entwicklungen in Österreich und Italien zu der Strecke, dass wir hier nicht den Anschluss verlieren. Frage konkret an Herrn Iflender, Professor Iflender, wie aus Ihrer Sicht die jetzt auch von teils den Bürgerinitiativen, teils aus anderer Richtung in den Raum gegebenen Planungsalternativen, insbesondere im Grenzbereich, zu bewerten sind, auch aus technischer und rechtlicher Sicht. Und eine Frage an Herrn Zumtobel, wie aus Ihrer Sicht die Bewertung weiterer Verzögerungen im gesamten Planungs- und Entwicklungsablauf da zu bewerten wäre. Damit würde ich es aus meiner Sicht mal in der ersten Runde bewenden. Also ich glaube, die Beantwortung der Fragen dauert dann auch die entsprechenden 8 Minuten. Da gewinnen wir ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch eine zweite Runde. Vielen Dank.
Danke schön. Dann hat jetzt für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dott oder Kollege Lange das Wort.
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren Sachverständige, auch von unserer Seite zunächst ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute nach Berlin gekommen sind. Ich war schon Teil der Delegationsreise 2010. Also auch mich beschäftigt dieses Thema inzwischen seit ein paar Jahren. Und die Kollegin Ludwig war damals auch noch im Verkehrsausschuss. Wir sind uns und waren uns auch damals schon einig, dass es sich um einen der wichtigsten Übergänge über die Alpen handelt. Wir wissen, dass der Brenner Basistunnel, dass der Zulauf ein Kernelement einer großen europäischen Korridors ist. Das will ich nur mal aufgrund etwas missverständlicher Presseberichterstattung zurzeit noch mal unterstreichen, weil uns allen natürlich bewusst ist, was Transitgüterverkehr und Reiseverkehr im Voralpenland und durch Tirol bis Verona bedeutet. Deswegen haben wir es auch als schwarz-rote Bundesregierung mit einem CSU-Verkehrsminister 2016 in das Bundesschienenwegeaufbaugesetz im vordringlichen Bedarf aufgenommen, und zwar ausdrücklich damals auch mit einer Neubaustrecke. Die Diskussionen gab es bei uns damals ja auch schon. Ich glaube aber, dass uns allen auch klar ist, dass es um eine langfristige, über Generationen tragende Lösung gehen muss. Und deswegen haben wir natürlich noch einige Fragen, die auch nicht eine Verzögerung sind in einem parlamentarischen Verfahren, das ausdrücklich solche Anhörungen vorsieht. Und der Minister bräuchte sich nicht so äußern. Herr Wissing, wäre er halt mal vor Ort gewesen. Es soll heute aber um zwei ganz konkrete Projekte gehen. Das ist einmal die oberirdische Verknüpfungsstelle und zum anderen die geplante Inquerung. Wir beschränken uns heute also ganz bewusst mit unseren Fragen und Prüfbitten auf zwei Projekte in der Gesamtstrecke, sodass wir auch die Gesamtbefassung im Frühjahr 2025, sofern die DB AG und die Bundesregierung ihren eigenen Zeitplan einhalten können, nicht irgendwie verzögern oder in Frage stellen. Meine erste Frage richte ich an Herrn Landrat Lederer. Vielleicht können Sie uns bitte die Situation des Flächenverbrauchs zu diesen Projekten und das Thema Lärmemissionen aus Ihrer Sicht im Landkreis Rosenheim, auch im Zusammenhang mit der Inquirung darlegen. Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Rauscher mit der Bitte zu bewerten, welche Vorteile eine Verknüpfungsstelle im Wildbarren im Vergleich zur oberirdischen Lösung hat. Vielleicht ordnen Sie die Frage der Verknüpfungsstelle auch dabei grundsätzlich ein. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege. Dann darf ich jetzt für Bündnis 90 die Grünen dem Kollegen Gastel das Wort geben.
Herr Vorsitzender, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte meinen beiden Fragen vorwegschicken, dass ich schon ein bisschen erstaunt bin, dass die Unionsfraktion, die diese Anhörung beantragt hat, viel, viel teurere Varianten bei einem ohnehin nur knapp wirtschaftlichen Projekt fordert oder zumindest in Erwägung zieht, während sie gleichzeitig damit, dass sie die Lkw-Mauteinnahmen wieder vollständig der Straße zukommen lassen möchte, die Finanzierung der Schiene noch mal deutlich erschweren möchte. Also das heißt, aus der Fraktion wird weniger Geld für die Schiene gewünscht, aber es werden gleichzeitig extrem kostspielige Mehrkosten ins Spiel gebracht. Doch, das stimmt, lieber Kollege. Dieses Projekt Brenner Nordzulauf ist ein sehr, sehr wichtiges für den Personen- wie auch für den Güterverkehr. Es ist ein Teil einer Magistrale in Nord-Süd-Richtung. Und wir müssen leider feststellen, dass wir als Deutschland anderen erheblich hinterherhinken. Und das hat eben auch damit zu tun, dass immer wieder Verunsicherung gestiftet wird, neue Forderungen erhoben werden und all diese Dinge betrieben werden, die eben nicht dazu geeignet sind, ein Projekt wirklich voranzubringen. Und ich möchte auch mal noch sagen an der Stelle, ich habe bei mir im Wahlkreis die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Dort wurde die Überleitstelle aus dem Tunnel heraus verlagert während der Planung, weil das technisch und kostenmäßig offensichtlich zu aufwendig gewesen ist. Das, was wir hier diskutieren, ist noch mal wesentlich komplexer und komplizierter. Meine erste Frage geht an Felix Heitzler. Ich möchte gerne wissen, weil Sie sich ja im Rahmen einer DZSF-Studie intensiv mit der Machbarkeit unterirdischer Verknüpfungsstellen beschäftigt haben, wie Sie eine solche unter den Aspekten von Sicherheit und Zulassungsfähigkeit betrachten. Was würden Sie empfehlen und was würden Sie für Risiken sehen, wenn sich der Bundestag dieser Forderung nach einer unterirdischen Verknüpfungsstelle anschließen würde? Und an die Ingrid Philippe von der Deutschen Bahn habe ich die Frage, wie weit denn die Deutsche Bahn jetzt im Laufe des Verfahrens und auch der Beteiligung von Kommunen, Bürgerinnen und Bürgern bereits auf deren Wünsche hin bewegt hat. Also wo ist schon überall entgegengekommen worden, wo sind Planungen verändert worden auf die Wünsche und Anregungen aus der bayerischen Öffentlichkeit. Und wenn Sie dann in dem Zusammenhang auch noch was zum Thema Entwicklung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses sagen können, wenn man Planungen verändert, meistens wird es ja nicht billiger, sondern teurer. Auch das noch mal ein wichtiger Aspekt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die FDP gebe ich das Wort dem Kollegen Abel.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und ein großes Dankeschön auch an alle Sachverständigen für die bisherigen Stellungnahmen, die ich sehr interessiert gelesen habe. Man hört es mir relativ schnell an. Ich komme nicht aus Bayern, aber ich habe in der Region dann doch die ein oder andere familiäre Verflechtung. Ich hatte neulich auch die Gelegenheit, mal auf einer Güterbahn mir diese Strecke selber anzugucken, beziehungsweise die aktuell existierende Strecke bis zum Brenner Basistunnel. Und bin mir deswegen durchaus bewusst, was für ein essentieller Faktor diese Strecke nicht nur für Deutschland ist, sondern grundsätzlich für den Schienenverkehr in Europa. Und muss an der Stelle auch als Verkehrspolitiker sagen, ich glaube unabhängig jetzt von Parteibüchern, dass da irgendwann mal eine gewisse Frustration reinkommt bei grenzüberschreitenden Verkehrsprojekten, dass es immer wieder Deutschland ist, an dem es hängt, dass immer wieder hier Verzögerung reinkommt bei einem Verkehrsträger, wo wir fast alle hier im Raum uns einig sind, dass es sehr wichtig ist. Der Brennerpass ist der wichtigste Pass, den wir im Transitverkehr in Europa haben. Er wird, glaube ich, noch zusätzlich wichtig werden, gerade auf der Schiene, wenn man sich anguckt, wie die Straße dort aussieht aktuell, welche Herausforderungen darauf zukommen. Und deswegen ist es, glaube ich, essentiell, dass wir keine weiteren Verzögerungen in dieses Projekt reinkommen. Und deswegen überrascht es mich schon, dass die CSU hier jetzt doch tatsächlich maßgeblichen Verzug des Projekts noch mal riskiert. Die beiden Fragen, die ich habe, Die erste geht an Frau Völso vom VBW. Ich würde interessieren, inwiefern Sie mit Ihrem Verband eine zusätzliche Verzögerung befürchten, beziehungsweise was diese Verzögerung, so sie denn gesehen wird, ja für die bayerische Wirtschaft bedeuten würde. Welche Konsequenzen hätte das quasi für den Gütertransport und für die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft? Die zweite Frage, die ich habe, geht an Herrn Prof. Dr. Ifländer von ProBahn in eine ähnliche Richtung. Und zwar jetzt mal vorgestellt, wir würden die Veränderung so vornehmen wie von der Union angeregt. Welche Risiken und Probleme würden auf Fahrgäste zukommen bis zur Inbetriebnahme? Vielen Dank.
Dankeschön. Und jetzt kommt der Kollege Wiele, der eigentlich vor dem Kollegen Abel das Wort gab.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich glaube, es tut meinen Fragen keinen Abbruch, in welcher Redereihenfolge ich sie jetzt stellen darf. Ich will aber schon eingangs darauf hinweisen, dass es gute Beispiele dafür gibt, dass das Eingehen auf örtlich sehr wichtig wahrgenommene Forderungen gerade zu einer Beschleunigung des Projekts führen kann, nämlich dann, wenn dadurch Klagen vermieden werden können, die das Planfeststellungsverfahren deutlich in die Länge ziehen können. Und da erinnere ich mich jetzt gerade aus der letzten Zeit an die Zulaufstrecke für den geplanten Fehmarnbelt-Tunnel, also Lübeck-Puttgarden, wo wir ja auch eingegangen sind in gewissem Rahmen auf örtliche Forderungen. Und das muss auch hier Planungsgegenstand und Beratungsgegenstand werden. Konkret möchte ich jetzt mehrere Fragen an den Herrn Winhardt richten und beziehe mich dabei zunächst mal auch einfach auf den zeitlichen Ablauf. Wir reden ja, wenn wir über alles reden, nicht nur über das Neubauprojekt, sondern auch über den zeitlichen Ablauf. Und der Brenner Basistunnel ist vielleicht 2032 fertig, wenn es keine weiteren Verzögerungen gibt, sonst vielleicht auch 2034. Und in der Zwischenzeit muss ja auch schon, bis das neue Projekt dann fertig ist, bis die Zulaufstrecke fertig ist, wird es ja wahrscheinlich bis 2045 oder so dauern, nach den Erfahrungen, die wir mit großen Projekten jetzt machen mussten. In der Zwischenzeit wird ja auch schon einiges passieren und da wird es schon mehr Verkehr geben, der dann notwendigerweise auf die Bestandsstrecke geht. Die Frage ist, was bedeutet das dann auch alles für die Region? Also was muss, Herr Winhardt, aus der Sicht der Region denn passieren, um diese Zwischenzeit bewältigen zu können? Muss da vielleicht mit der Bestandsstrecke noch was passieren? Was muss sonst geschehen, um diese Zeit, bis ein Neubau fertig ist, für die Region auch erträglich zu halten? Und auf der anderen Seite sehe ich, es gibt Forderungen, ganz auf das Neubauprojekt zu verzichten und also nur auf die Bestandsstrecke zu setzen. Ist das aus Ihrer Sicht eigentlich auch auf lange Sicht realistisch? Vielen Dank.
Für die Gruppe Die Linke gebe ich das Wort dem Kollegen Rixinger.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie hier sind und sich unseren Fragen stellen. Ich komme aus Stuttgart und ich habe bei diesem gescheiterten Großprojekt Stuttgart 21 gelernt, dass die Initiativen, die es vor Ort gab, in ihren Einschätzungen deutlich mehr Recht hatten als die großen Sachverständigen der Bahn und der Landeshauptstadt Stuttgart und auch diverser Parteien, die das Projekt unterstützt haben. Deswegen höre ich immer genau zu, wenn es Initiativen vor Ort gibt, die auch Alternativen vorschlagen und die Kritik äußern an bestimmter Art von Projekten. Meine Frage geht an den Herrn Müller. Herr Müller, ich meine, der Brenner Basistunnel ist ein wichtiges europäisches Infrastrukturprojekt. Da sind wir uns, glaube ich, einig, insbesondere für das Ziel, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen. Der Nordzulauf für den Brenner Basistunnel ist Teil eines gelingenden Brenner Basistunnels. Wir machen uns aber große Sorgen, dass ein guter Zulauf nicht zur Eröffnung gewährleistet werden kann. Herr Müller, welche Probleme sehen Sie bei den jetzigen Planungen für den Brenner Nordzulauf und den im Unionsantrag und der im Unionsantrag favorisierten Variante werden durch eine Neubaustrecke die Siedlungen an den Bestandsstrecken von Schienenverkehrslärm entlastet und werden auch die Zeitpläne irgendwie eingehalten.
Vielen Dank. Dann können wir jetzt in die Antwortrunde einsteigen. Zunächst einmal hat Frau Philippe das Wort für maximal 4 Minuten. Drücken Sie mal auf das Mikrofon.
Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, dieses wichtige Thema hier im Hohen Haus zu diskutieren. Ich sehe das als einen großartigen Beitrag zur qualitätsvollen Beteiligungskultur, die von unserem Projektteam vor Ort seit 2015 in intensiven Befassungen, Regionalbeiraten, Dialogforen mit Gemeinderäten grenzüberschreitend vorangetrieben worden ist. Die Deutsche Bahn, das Projektteam der Deutschen Bahn, hat im Auftrag des Deutschen Bundestags basierend auf dem Bundesverkehrswegeplan das Trassenfindungsverfahren eingeleitet und gemäß den existierenden Gesetzen, Regeln, Finanzierungskriterien eine realisierbare, eine machbare, eine genehmigungsfähige Trasse diskutiert in intensiven Runden und aus über 100 Trassenvarianten abgeschichtet und iteriert und auch viele positive und konstruktive Anregungen aus der Region aufnehmen können. Und so sind wir zum Beispiel jetzt bei der Vorzugsvariante, die derzeit für die parlamentarische Befassung im Frühjahr 2025 vorbereitet wird, die dort auch verarbeitet werden können. Also in dieser Vorzugsvariante, die eingereicht werden soll, haben wir erweiterte Tunnelanteile entsprechend der Wünsche der Vorortbevölkerung. Wir sind bei ungefähr 60% Tunnelanteil, was schon bemerkenswert ist und sehr viel dazu beitragen kann und soll und wird, die Akzeptanz in der Region zu steigern. Es gab auch unterschiedliche Verschiebungen, zum Beispiel der Verknüpfungsstelle Ostermünchen, auch entsprechend der Wünsche der Region. Diese Verschiebung ist auch notwendig, um dann weitere Wünsche der Region, auch solche, die im gegenständlichen Antrag zu beraten sind, in den Kernforderungen in der parlamentarischen Befassung den Entscheiderinnen und Entscheidern im Bundestag vorzulegen. Das heißt, selbstverständlich werden diese Diskussionsanlässe, die uns heute vorgelegt werden, in der parlamentarischen Befassung von Ihnen noch einmal zu erörtern sein. Es gibt teilweise Einschätzungen, welche Effekte das potenziell auf die Nutzenkosten, aufs Nutzenkostenverhältnis haben wird. Ich möchte Ihnen heute noch keine konkreten Zahlen vorlegen, weil es uns ganz wichtig ist, diese Zahlen auch qualitätsgesichert und dann im Gesamtpaket der parlamentarischen Befassung in diesem demokratischen Prozess, den die Bundesrepublik Deutschland vorsieht, um das voranzutreiben, Ihnen vorzulegen, damit Sie dann ein gesamthaftes Bild finden können. Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung abschließend. Eine gelungene Bürgerinnenbeteiligung, ein lebendiger demokratischer Diskurs ist relevant und unerlässlich, um erfolgreich Projekte genehmigungsfähig zu kriegen. Es kann aber nicht erwartet werden, dass es die Kunst ist, allen Menschen recht zu tun. Es wird dann letztlich den politischen Verantwortungsträgern überlassen sein, nach intensiven Erörterungen, anstrengenden Ringen um die beste Lösung und um genehmigungsfähige und raumordnerisch vertretbare Lösungsvorschläge, Entscheidungen zu treffen. Und das obliegt dem Deutschen Bundestag in der parlamentarischen Befassung.
Vielen Dank. Herr Heitzler hat dann das Wort, auch maximal für 4 Minuten.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Frage und die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich beantworte die Frage zu den Themen, welche Risiken eine Anpassung der Planung jetzt mit sich bringen könnte. Ganz grundsätzlich lässt sich sagen, eine Umsetzung einer unterirdischen Verknüpfungsstelle ist sicherheitstechnisch sehr komplex. Die Untersuchungen, die für eine Zulassung erforderlich wären, können hinsichtlich Zeit und Kosten sehr aufwendig werden, da eine Reihe von Nachweisführungen erbracht werden müssen. Und eine Garantie, dass ein Nachweis, ein solcher Nachweis gleicher Sicherheit erfolgen kann, die gibt es nicht. Im Grunde gibt es zwei wesentliche Anforderungen aus dem europäischen und aus dem deutschen Regelwerk, die speziell bei einer unterirdischen Umsetzung betrachtet werden müssen, die bei einer oberirdischen Betrachtung nicht relevant wären. Das ist zum einen die bauliche Trennung der einzelnen Tunnelröhren und zweitens die Gewährleistung sicherer Bereiche zur Evakuierung. In Bezug auf die bauliche Trennung ist relevant, dass auf der geplanten Strecke ein Mischverkehr vorgesehen ist, also die gleichzeitige Nutzung von Güter- und Reisezügen. Die EBA-Tunnelrichtlinie schreibt vor, dass sich Personen- und Güterzüge in einer gemeinsamen Tunnelröhre nicht fahrplanmäßig begegnen dürfen. Damit ist also eine bauliche Trennung der einzelnen Röhren erforderlich. Die Verknüpfungsstelle Kirnstein, so wie sie jetzt diskutiert wird in der unterirdischen Form, würde die 4 Streckengleise über insgesamt 4 Abzweigstellen, 2 Überleitstellen und 12 Weichen miteinander verbinden und somit die vollständige bauliche Trennung aufheben. Die zweite tunnelspezifische Anforderung ist die Sicherstellung eines sicheren Bereichs für die Evakuierung im Notfall, insbesondere für den schlimmst anzunehmenden Fall, einem Tunnelbrand. Eine Verrauchung der sicheren Bereiche muss unbedingt verhindert werden. Bei 4 parallelen eingleisigen Tunnelröhren könnte die jeweils nicht betroffene Tunnelröhre als sicherer Bereich dienen. Wenn jetzt aber alle Röhren betrieblich miteinander verbunden werden sollen, dann müsste die Verfügbarkeit der sicheren Bereiche nachgewiesen werden. Wie so ein Sicherheitsnachweis erfolgen kann, das ist im europäischen Regelwerk aufgeführt. Es gibt die EU-Verordnung zu den gemeinsamen Sicherheitsmethoden zur Risikobewertung und die gibt 3 Wege an. Erstens, es gibt ein Regelwerk oder anerkannte Regeln der Technik, die den konkreten Fall abdecken. Das ist, wie erläutert, in diesem Fall nicht gegeben. Die zweite Möglichkeit ist das Heranziehen eines Referenzsystems, also ein System, was ähnliche Funktionen und Schnittstellen wie die angedachte unterirdische Verknüpfungsstelle hat. Die Recherche in unserer DZSF-Studie hat gezeigt, dass es weder in der EU noch in der Schweiz ein vergleichbar komplexes Tunnelsystem gibt. Deshalb gibt es die dritte Möglichkeit, eine explizite Risikoabschätzung, die untersucht, ob mit speziellen Maßnahmen die bauliche Trennung in einer unterirdischen Verknüpfungsstelle vollständig kompensiert werden könnte und ob ein solches System die mindestens gleiche Sicherheit wie baulich getrennte Tunnelröhren aufweist. Um die bauliche Trennung zu kompensieren, gibt es im Grunde 2 Optionen, Tore oder Lüftungsanlagen. Für den Nachweis der gleichen Sicherheit wären tunnelspezifische Modellierungen und Simulationsstudien nötig, die die tatsächliche Leistungsfähigkeit solcher Systeme einschätzen können. Hinsichtlich Ihrer Frage nach den Risiken einer Anpassung der aktuellen Planung möchte ich also anmerken, dass diese sicherheitstechnischen Untersuchungen sehr komplex und langwierig sein können. Und der Aufwand ist signifikant, weil es aufgrund der individuellen Verhältnisse keine standardisierte Lösung für die Entrauchung gibt. Außerdem ist noch zu erwähnen, dass eine isolierte Betrachtung der unterirdischen Verknüpfungsstelle nicht zielführend ist, da vor und nach dem Bauwerk ebenfalls eine Streckenführung in Tunneln erfolgen soll und diese im Brandfall ebenfalls betroffen wären. Darüber hinaus möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Ausgang solch umfangreicher Studien im Vorfeld nicht feststeht. Das bedeutet, so ein simulationsgestützter potenzieller Nachweis gleicher Sicherheit kann auch misslingen. Im konkreten Fall der unterirdischen Verknüpfungsstelle könnten solche Untersuchungen also deutliche zeitliche Verzögerungen bei Planung und Bau mit sich bringen. Es ist daher sinnvoll abzuwägen, ob der Aufwand den erwartbaren Nutzen rechtfertigt.
Vielen Dank. Dann haben wir den Herrn Professor Iflender für maximal 8 Minuten zur Beantwortung.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, ich freue mich, dass ich heute eingeladen wurde, um auch die Perspektive der Fahrgäste, wir sind ja neben dem Güterverkehr eigentlich der Hauptnutznießer, eines solchen Ausbaus einzubringen. Herr Schreider hatte daher berechtigterweise auch nach der insgesamten Bedeutung des Projektes gefragt und da stehen wir als Fahrgastverband Pro Bahn sehr klar hinter diesem Projekt. Das hat für uns Fahrgäste mehrere Nutzensaspekte. Der offensichtlichste ist erstmal die Beschleunigung auf der Strecke. Das heißt, wir reden von zukünftig München-Verona etwa 2,5 Stunden. Da fliegt dann auch keiner mehr. Also das heißt, da bekommen wir eine signifikante Verlagerung im Personenfernverkehr hin und wir haben auch die Möglichkeit im Nahverkehr, dadurch, dass die Fernzüge und die Güterzüge auf eine Neubaustrecke migriert würden, haben wir die Chance, dass wir im Nahverkehr zusätzliche Verkehre fahren, dass wir also da, wo wir heute Stundentakte haben, zum Beispiel auf Halbstundentakte gehen. Das heißt, auch die Gemeinden an der Altstrecke haben die Chance, dadurch zu profitieren, zusätzliche Angebote zu bekommen. Auch im Güterverkehr ist das Ganze sehr wichtig. Wenn wir diese zusätzlichen Gleise nicht bekommen, dann ist damit zu rechnen, dass wir deutlich mehr Staus auf der Schiene haben, dass wir weitere Ausfälle haben. Die Strecke ist heute schon nicht unsere zuverlässigste. Das wird zwar mit den Korridorsanierungen hoffentlich etwas besser, aber diese Strecke ist am Rande dessen, was zuverlässig fahrbar ist. Wenn da jetzt durch den Brenner Basistunnel noch weitere Verkehre hinzukommen, müssen wir davon ausgehen, dass das die Betriebsqualität weiterhin mindert. Und gerade im internationalen Verkehr ist es nicht unbedingt förderlich, wenn Verspätung aus Deutschland dann irgendwann der Hauptgrund in der Schweiz und in Österreich ist, was er leider heute schon oft ist. Nächste Frage, wie wir sicherstellen, dass Deutschland den Anschluss an dieser Stelle nicht verliert. Und das ist tatsächlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil wir reden jetzt schon, wenn wir das Konzept der Deutschen Bahn umsetzen, von 20 4X als Umsetzungszeitpunkt, wo wir eine Vollinbetriebnahme dieses Brenner Nordzulaufs haben werden. Das heißt, da gehen noch mehr als 10 Jahre ins Land, bis wir da wirklich alles am Laufen haben. Das heißt, eigentlich ist die Hauptansage, dass wir verhindern müssen, dass wir noch weitere Verspätungen auf dieser Strecke hinbekommen. Und wir müssen trotzdem auch parallel schon überlegen, wie wir die Altstrecke ertüchtigen können, dass wir da ein bisschen mehr drauf bekommen. Wir werden nicht so viel drauf bekommen, wie in einzelnen Studien, die gegen das Projekt insgesamt gestellt waren, behauptet wurde, dass man eigentlich den kompletten Verkehr auf der Altstrecke abwickeln würde. Das wäre mit der Digitalisierung eine Kapazitätsmehrung, die nicht mal Herr Popalla versprochen hätte. Also deswegen ist auch unser Appell, hier zügig vorwärts zu gehen und das Projekt jetzt dann auch wirklich im Frühjahr durch die parlamentarische Beteiligung zu bringen, damit wir damit den Planfeststellungsprozess auch starten konnten. Die nächste Frage war, die Alternativen technisch und rechtlich zu bewerten. Herr Heitzler hat mir da schon einiges dankenswerterweise vorweggenommen. Die wichtige Aussage bei der unterirdischen Verknüpfungsstelle ist wirklich, es hängt sehr stark darauf ab, ob am Schluss ein Gutachter und dann auch die Person beim Eisenbahnbundesamt, die das unterschreiben muss und die das am Schluss auch verantwortet, ob die das guten Gewissens machen kann. Weil wer mal etwas zurückdenkt beim ICE-Unfall damals in Eschede, war dann nämlich lange die Diskussion, ob diejenigen Ingenieure, die das geprüft und genehmigt hatten, dann plötzlich vor Gericht stehen. Und die Gutachter Beamten beim EBA werden sich zweimal und dreimal überlegen, ob sie so etwas genehmigen, gerade jetzt in Perspektive auf den Unfall, den wir vor kurzem im Gotthard-Basistunnel hatten, der uns gezeigt hat, wie anfällig ein solches System eben ist. Rechtlich ist es daher, freundlich gesagt, ein Lotteriespiel, ob man da in dieses Thema reingeht oder eben auch nicht. Der Tunnel Rosenheim ist technisch wahrscheinlich irgendwie halbwegs beherrschbar, wenn man da die unterirdische Lösung macht, wobei wir auch bis vor kurzem davon ausgegangen sind, dass unter einer bestehenden Bahnstrecke ein Tunnel hindurchbohren auch beherrschbar ist und dann ist anschließend Raststadt passiert. Also wir bewegen uns da im Seeton, das ist ein sehr aufwendiger und sehr schwieriger Bereich, in dem wir da arbeiten. Das ist nicht unbedingt der ideale Baugrund, das ist vielleicht technisch ungefähr mit dem vergleichbar, was wir hier vor dem Fenster bei der U5 gesehen haben. Also man muss das komplette System vereisen, im Eis bauen und das, dann hoffen, dass beim Auftauen sich nicht allzu viel wieder verschiebt. Also das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Rechtlich war vermutlich allerdings problemlos umzusetzen. Allerdings ist hier mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen und der Verweis auf Stuttgart 21 fiel ja schon. Es gibt, glaube ich, kaum ein Tunnelprojekt, wo am Schluss weniger Kosten rauskamen, als die Deutsche Bahn berechnet hat. Zum Thema alternative Altstrecke hatte ich ja schon kurz gesprochen gehabt. Das sehen wir absolut nicht als tragfähig, vor allem wenn wir wie heute bei der kleinsten Störung bei Personen im Gleis kommt immer wieder vor, dann ist im Moment die komplette Strecke zu. Das ist auch ein Punkt, der dann teilweise, der auch wieder dagegen spricht, dass man die Verknüpfungsstellen zu sehr miteinander verhakt, weil dann ist im Zweifel dann auch die Neubaustrecke gesperrt. Die Verknüpfungsstelle selbst braucht es aber aus unserer Sicht, damit man flexibel agieren kann. Im Störfall zum Beispiel kann man dann eben einen Zug von Rosenheim über die Neubaustrecke fahren und dann am Schluss über die Altbaustrecke zum Beispiel nach Kufstein fahren oder umgekehrt. Das heißt, es ermöglicht uns auch im Störfall, die Gemeinden an der Bestandstrecke weiterhin im SPNV anzubinden. Herr Abel hatte dann noch gefragt, welche Risiken denn auf die Fahrgäste zukommen, wenn das Ganze so umgesetzt wird, wie das in dem Antrag vorgeschlagen ist. Ich glaube, das größte Risiko ist, dass das Projekt deutlich, deutlich länger dauern wird. Das heißt, für uns bedeutet das wahrscheinlich, dass wir irgendwo auf der Bestandsstrecke auch nochmal eine Korridorsanierung oder etwas Ähnliches brauchen, werden. Das heißt dann, also so wie wir die im Moment gerade belasten und mit den zusätzlichen Belastungen aus dem Brenner Basistunnel, tauchen dann auch nochmal entspannt 5 Monate Vollsperrung irgendwo auf oder eine so dermaßen eine Einschränkung, dass wir dann den Güterverkehr einfach nicht mehr abgewickelt bekommen. Und es besteht auch das Risiko, dass wir tatsächlich Züge rausnehmen müssen des Personenverkehrs. Wenn wir uns das europäische Konzept TTR angucken oder bei der Deutschen Bahn ist das die Umsetzung davon unter dem Namen MCOC, also mittelfristige Kapazitätsoptimierung genannt, da geht es darum, dass wir auch ein stabiles Betriebskonzept drauf bekommen, also dass wir nicht nur einfach mit Gewalt Züge draufkloppen und uns dann wundern, warum die Züge Verspätungen haben, sondern dass wir einen seriösen Fahrplan machen und dann auch abwiegen, wie sind die Interessen des Güterverkehrs, des SPNV und des SPFVs. Und da kann es durchaus auch das Ergebnis sein, dass dann irgendwo halt ein Nahverkehrszug rausfällt. Und desto mehr Güterzüge draufkommen und desto stärker die Nachfrage wird, desto eher besteht dieses Risiko. Das heißt, desto schneller wir diese Strecke fertig bekommen, desto besser ist es. So. Und ansonsten haben wir natürlich das Risiko, dass eben bei dem Tunnelbau nochmal was schief geht. Ich hatte Rastatt gerade bewusst als Problemszenario genannt. Das heißt, auch während der Bauzeit bestehen hier erhebliche Risiken. Und wenn der Tunnel mal fertig ist und wir diese unterirdische Überleitstelle haben, also wenn da ein Kesselwagenzug entgleist, dann können wir davon ausgehen, dass wir zwischen Österreich und Deutschland im Abschnitt Rosenheim-Innsbruck für mindestens ein halbes Jahr gar keinen Verkehr mehr haben.
Vielen Dank für Ihre Stellungnahme und die Beantwortung. Dann begebe ich jetzt Herrn Landrat Lederer das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender,
meine sehr geehrten, 4 Minuten maximal. Also.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch mal die Ansicht der Region darzustellen. Ich wurde gefragt nach dem Flächenverbrauch und dem Thema Lärm. Es gibt noch keine exakten und endgültigen Zahlen. Wir gehen davon aus, dass im Landkreis Rosenheim alleine für die Neubautrasse rund 100 Hektar Fläche notwendig sein werden. Da ist der Landkreis Ebersberg noch gar nicht dabei. Für Baustelleneinrichtungen und Zwischenlagern gehen wir nochmal davon aus, dass es nochmal gut 100 Hektar sein werden. Es sind also insgesamt über 200 Hektar. Wie viele Ausgleichsflächen dann noch notwendig sind, das wissen wir nicht. Im Landkreis Rosenheim sind jetzt schon landwirtschaftliche Flächen Mangelware. Ich gehe aber darauf noch extra ein. Die Zerstörung des Landschaftsbildes, der Naherholungsgebiete und des Strukturraums sind damit natürlich gegeben, ist ganz klar. Das hat Einfluss auf die Menschen vor Ort. Das hat aber auch Einfluss auf den Tourismus. Stadt und Landkreis Rosenheim machen jährlich einen Umsatz von 0,8 Milliarden Euro über den Tourismus. Was uns aber ganz besonders drückt, das ist das Thema landwirtschaftliche Flächen und Landwirtschaft im Landkreis Rosenheim. Damit Sie eine Vorstellung haben, in Mecklenburg-Vorpommern hat der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb eine Größenordnung von 280 Hektar. Im Landkreis Rosenheim hat der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb eine Größe von 23 Hektar. Und wenn ich jetzt mal diese Verknüpfungsstelle in Kirnstein mir anschaue, da ist das Tal tatsächlich nur 500 Meter breit. Es ist der Inn dort, es ist die Autobahn dort, es ist die bestehende Zugtrasse dort. Es geht hier eine 110 kV-Leitung durch, es geht die Ölleitung durch, die Gasleitung geht durch und eine Staatsstraße. Und in diesem engen Talbereich soll jetzt eine Verknüpfungsstelle gemacht werden und zusätzliche Flächen für Baustelleneinrichtungen. Wir gehen davon aus, dass allein in diesem Abschnitt rund 80 Hektar benötigt werden. Das heißt, zwischen 20% und 30% der Talfläche dort wird für den Brenner Nordzulauf gebraucht. Was das für die landwirtschaftlichen Betriebe dort heißt, können Sie sich vorstellen. Und eben weil es gerade die engste Talstelle ist, sind es die Betriebe, die die Almen bewirtschaften. Und nicht umsonst sind es ausgerechnet, ist es die größte deutsche zusammenhängende almwirtschaftliche Fläche überhaupt, die wir hier haben. Wenn wir also die Betriebe im Tal gefährden, dann ist auch dieses größte deutsche Almgebiet gefährdet. Und die Frau Philippi hat gesagt, es allen Menschen recht zu tun, das kann man nicht. Aber trotzdem haben es die Tiroler geschafft, 40 Kilometer Strecke bereits zu bauen und meines Wissens ohne Klage. Und dass das dann schneller geht und dass das dann möglicherweise auch Kosten spart, das sollte uns allen klar sein. Zum Thema Lärm darf ich noch kurz eingehen und möchte hier die Situation nördlich von Rosenheim schildern. Hier ist das Inntal 4,3 Kilometer breit. Die Strecke quer durch dieses Inntal soll auf Dämmen und Brücken geführt werden. Die Dämme bis zu 11 Meter hoch, die Brücken bis zu 13 Meter hoch und da ist der Lärmschutz noch gar nicht mit dabei. Dass natürlich bei so einer hohen Strecke die Lärmausbreitung noch gravierender ist, das kann sich jeder vorstellen. Und die Strecke kommt aus dem
aus dem Innenufer raus. Das heißt, die Röhren gehen dann plötzlich ins Freie. Hier ist natürlich auch noch mit einem Tunnelknalleffekt zu rechnen, wenn hier Züge von 200 Kilometern Geschwindigkeit und mehr fahren. Im Inntal selber haben wir dann den Amphitheater-Effekt. Also wenn hier links und rechts Berge sind und da eine oberirdische Strecke, dann kann man sich vorstellen, wie hier der Lärm sich ausbreitet. Also vor dem Hintergrund hätte ich schon die Bitte, dass man die Anregungen, die aus der Region kommen, dass man die berücksichtigt. Und eines möchte ich noch kurz sagen. Wir haben diese Forderungen schon seit vielen, vielen Jahren aufgestellt. Auch im Raumordnungsverfahren wurden diese Dinge immer wieder aufgegriffen. Auch dort steht, man sollte eine Innenunterquerung nördlich Rosenheim prüfen. Man sollte eine Minimierung des Flächenverbrauchs im Inntal prüfen. Wir haben diese Dinge seit Jahren eingebracht. Die Bahn hat sie eben nur zum Teil übernommen. Und wir wurden darauf verwiesen, dass wir sie als Kernforderungen 2025 wieder einbringen. Und genau das machen wir. Wir wollen nicht verzögern, sondern wir wollen einfach im parlamentarischen Ablauf unsere berechtigten Belange einbringen. Es kann nicht sein, dass die Belange vor Ort unterm Tisch fallen, nur weil möglicherweise die Zeit zu knapp ist. Ich glaube, das wäre der verkehrte Weg. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Dann darf ich jetzt Herrn Müller das Wort geben für maximal 8 Minuten. Bitte schön, Herr Müller.
Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst vielen Dank für die Möglichkeit, hier mein Konzept vorzutragen und meine Einschätzungen vorzutragen. Zunächst folgende Erklärung. Ich war 40 Jahre für Infrastrukturprojekte der Deutschen Bahn tätig, davon ca. 25 Jahre in leitender Funktion für Großprojekte, wie zum Beispiel Ausbaustrecken Nürnberg-Ebensfeld, Ingolstadt-München, Augsburg-München und die Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt. Von 1999 bis 2004 war ich auch Projektleiter für die erste Baustufe des Brenner Nordzulaufs, nämlich die Ausbaustrecke 38, die von München über Mühldorf und Freilassing nach Salzburg führt, und für die ABS 40 Rosenheim-Kufstein. In dieser Zeit war ich auch an einer Korridoruntersuchung beteiligt, die zu dem Ergebnis führe, dass zur Bewältigung des Berner Mehrverkehrs und zur Entlastung des Knotens Münchens ein östlicher Güterzugkorridor von Rosenheim über Mühldorf nach Landshut und Regensburg steigende Zuzahlen ermöglichen würde und bedarfsgerecht ausgebaut werden sollte. Nach mehreren Jahren im Ruhestand informierte ich mich während des Raumordnungsverfahrens über das aktuelle Projekt Brenner Nordzulauf, um feststellen zu müssen, dass im Laufe der Zeit offenbar viele Informationen verloren gegangen sind. Die Notwendigkeit, einen leistungsfähigen Brenner Nordzulauf zu erstellen, ist unstrittig. Hinter diesem Ziel stehe ich voll und ganz. Der Brenner Basistunnel ist dazu ein Meilenstein, denn er setzt an der schwächsten Stelle der gesamten Schienenverkehrsachse an und verbessert die in ganz entscheidendem Umfang. Trotzdem sehe ich folgende Nachteile des bisherigen Neubaukonzeptes, denn der nach Inbetriebnahme des Berner Basistunnels voraussichtlich 2032 mögliche Mehrverkehr kann frühestens 2042 mit über 10 Jahren Verspätung aufgenommen werden. Also 10 Jahre länger Blockabfertigung und Stau auf der Autobahn. Die Forderung der CDU-CSU-Fraktion verlängert die Planungs- und Bauzeit um weitere Jahre. Ich schließe mich hier vollständig der Stellungnahme von Herrn Felix Heitzler an, deren Ergebnis ich teile. Sie würde hohe Kosten verursachen, sie würde hohe Risiken für die Genehmigung mit sich bringen und sie würde mindestens eine große Zeitverzögerung zur Folge haben. In dem Zusammenhang vielleicht kurz zur Frage von Herrn Wiele einzugehen, was kann vor 2032 passieren? Ich habe eine Information von der Bahn, die dahin geht, dass heute 15 Güterzugtrassen in jede Richtung, also insgesamt 30 Güterzugtrassen auf der Brenner Achse für den Güterverkehr noch zur Verfügung stehen. Aber immerhin, die stehen anscheinend noch zur Verfügung. Jetzt frage ich mich, warum wird angesichts der derzeitigen Situation diese Kapazität nicht genutzt? Ich weiß es nicht genau, ich kann nur vermuten, es liegt an den Kosten oder es liegt an fehlenden Umladestationen. Weiter. verursacht das Neubaustreckenkonzept die allgemein bekannten schweren Eingriffe in Natur und Landschaft, muss ich nicht im Detail eingehen. Der Herr Lederer hat es schon ausführlich geschildert. Ich habe eine weitere Befürchtung oder sehe einen weiteren Nachteil wegen Überlastung des weiterhin zweigleisigen Streckenabschnittes Grafing-München und des Bahnknotens München werden dort teure Ergänzungsmaßnahmen mit erheblichen Eingriffen in dicht besiedeltem Gebiet notwendig. Diese sind planerisch kaum dargestellt, finanziell und auch sonst nicht bewertet. Ein großes Defizit aus meiner Sicht jetzt hier für die Planung. Nächster Punkt, eine Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometer können nur schnelle Reisezüge fahren. Die Neubaustrecke führt aber nicht durch die wichtigen Mittelstädte wie Rosenheim, Kufstein, Jenbach, Brixen, Bozen, Trient und Rovereto. Das bedeutet ein geringes Fahrgastaufkommen für durchfahrende Züge. Also ich stelle hier die Wirtschaftlichkeit und die Sinnhaftigkeit, die sich durch die Forderung 230 Stundenkilometer ergibt, im Verhältnis zu dem Nutzen, der zweifellos vorhanden ist, der aber viel, viel geringer ist, als allgemein dargestellt wird, in Frage. Weiterer Nachteil ist, dass ich das die Genehmigungsfähigkeit des Neubaustreckenprojektes als sehr zweifelhaft ansehe. Denn ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von über 1,0 erscheint völlig aussichtslos, weder in der ursprünglichen Form noch weniger mit den zusätzlichen Forderungen. Dann habe ich auch Zweifel, ob eine positive CO2-Bilanz zu erreichen ist. Und weiter die im Planfeststellungsverfahren geforderte Abwägung der Notwendigkeit der erheblichen Eingriffe in Privatrecht und Natur ist nach meiner Erfahrung kaum zu erreichen, da es schonende Alternativen gibt. Ich sehe hier ein erhebliches Genehmigungsrisiko, also mindestens weitere Verzögerung um mehrere Jahre. Zur Frage der Lärmentlastung der bestehenden Strecke durch die Neubaustrecke. Das ist ein Thema, das von den meisten Betroffenen und auch von den meisten Leuten nur schwer zu verstehen ist. In Wirklichkeit ist es so, dass eine Lärmentlastung durch eine Neubaustrecke auf den bestehenden Strecken nicht stattfindet, weil auf den bestehenden Strecken weiter relevanter Zugverkehr im großen Umfang stattfindet, insbesondere auch Güterverkehr. Es können nicht alle Güterzüge über die 230 Stundenkilometer ausgebauten Neubaustrecke fahren. Nur wenn bestehende Strecken zu Ausbaustrecken werden, dann erhalten sie Anspruch auf Schallschutz wie eine Neubaustrecke. Und mit Schallschutz wird die Schallbelastung trotz höherer Zugzahlen geringer. Es tritt also eine Schallentlastung für die Siedlungsgebiete ein. Im Allgemeinen kann man sagen, doppelte Zugzahlen geben eine Erhöhung des Beurteilungspegels um 3 dBA. Schallschutzwände vermindern die Schallemissionen, die auf die Siedlungsgebiete treten, auf die Siedlungsgebiete treffen in einer Größenordnung von 6 bis 10 dBA. Also trotz mehr Züge weniger Schallbelastung. Ich habe diese Diskussion jahrelang in bei vielen Bürgerdiskussionen auf den anderen Neubaustrecken durchgeführt, auch in Gemeinderat- und Stadtratssitzungen. Und ich weiß, wie schwer das wirklich zu erfassen und zu verstehen ist. Aber ich habe ein etwas plakatives Beispiel als Antwort gegeben. Sie haben heute 20 Güterzüge nachts, die sehr laut sind. Sie laufen Gefahr, dass sie 20 Mal aufgeweckt werden. In Zukunft haben sie mehr als doppelt so viel, nämlich 50 Güterzüge, die leiser sind. Sie haben dann das Ergebnis, dass sie 50 Mal nicht aufgeweckt werden. Was ist besser? Das ist im Wesentlichen meine Stellungnahme. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Müller. Dann gebe ich jetzt Herrn Dr. Rauscher das Wort für maximal 4 Minuten zur Beantwortung der Frage.
Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Ich möchte kurz auf die Vorteile dieser bergmännischen Lösung eingehen und dann
Moment,
aber...
Moment kurz, Herr Müller, schalten Sie Ihr Mikro ab, sonst gibt es Rückkopplungen.
Am besten sieht man die Vorteile eigentlich, wie ich in den Bildern meines Statements dargestellt habe, aus der Vogelperspektive mit einem Blick von Norden. Man sieht einfach, dass die geplante Version einer offenen Verknüpfungsstrecke diesen ganzen handtuchartigen Talraum durchgehend und diagonal belastet. Das hat großen Einfluss auf das Thema Flächenverbrauch, auf das Thema Landwirtschaft, Tourismus und auch auf die Almwirtschaft in den höheren Regionen der Berge. Herr Landrat Lehrer hat darauf hingewiesen, deshalb möchte ich mich hierauf eigentlich nicht weiter einlassen. Was bei der ganzen Geschichte dann aber schon für uns auffällig war, der Gedanke einer bergmännischen Verknüpfungsstelle findet natürlich bei allen Betroffenen Zustimmung und auch Leute, die sich dagegen aussprechen, tun das aus technischen Gründen oder aus genehmigungsrechtlichen Gründen, nicht aus den Gründen der Anwendbarkeit oder des Vorteils für die Anwohner. Und es hat uns von Anfang an immer sehr gewundert, dass gegen diese Genehmigungsfähigkeit so opponiert wurde. Und deshalb möchte ich kurz darauf eingehen. Das DZSF hat dazu ein Gutachten gemacht. Das Gutachten liegt uns natürlich vor. Und es ist eine sorgfältige Recherche der einschlägigen Anforderungen an bergmännische Verknüpfungsstellen. Es recherchiert europaweit die einschlägigen Bestimmungen und recherchiert auch Referenzbauwerke, stellt aber fest, aber richtigerweise fest, dass es ein vergleichbares Bauwerk in Deutschland noch nicht gibt und dass es deshalb Schwierigkeiten macht. Meine Damen und Herren, da möchte ich Ihnen folgendes Beispiel erzählen. Es wird im Moment in München der Bahnhof der zweiten Stammstrecke gebaut. Wenn dieses der Hauptbahnhof, wenn dieses Bauwerk fertig ist, sind im Untergrund 5 unterirdische Bahnhöfe vorhanden. 5 unabhängig voneinander in Betrieb befindliche Bahnhöfe für erste, zweite Stammstrecke und für 3 U-Bahn-Linien. Und diese 5 Bahnhöfe müssen natürlich mit einem Brand- und Rettungskonzept so hingerichtet werden, dass im Katastrophenfall auch tatsächlich die Leute gerettet werden können und dass die Rettungskräfte Zugriff kriegen können. Es gibt in Deutschland und ist auch europaweit kein anderes Bauwerk bekannt, wo so viele unterirdische Bauwerke durch Zwischenstockwerke und Treppenhäuser und Schächte miteinander verbunden sind. Eigentlich müsste man sagen, so etwas gibt es in Deutschland noch nicht, wir können es nicht machen. Aber es ist ganz einfach, die ganz normale Ingenieurarbeit, die Dinge mit dem richtigen Handwerkszeug anzupacken. Das wird gemacht und deshalb werden diese Bauwerke irgendwann auch in Betrieb gehen. Aber genauso ist es eigentlich zu sehen mit einer bergmännischen Verknüpfungsstrecke. Wenn eine bergmännische Verknüpfungsstrecke in dem Umfang noch nicht existiert, es ist bekannt, dass weniger vollständige existieren, die aber auch funktionieren. Und man muss dann mit natürlich unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, aber den richtigen ingenieurtechnischen Werkzeugen, diese Dinge angehen. Und das kann man auch tun. Und was mich mit dem Gutachten bin ich einverstanden, was mich stört, ist, dass in den Diskussionen dann zu dem Thema mit großem Pinsel und schwarzer Farbe schwarze Menetekel an die Wand gemalt werden, die nicht belegt sind. Und wenn ich als Ingenieur etwas in 50 Jahren gelernt habe, ist es das. Man muss, wenn man ein Projekt beurteilen will, es zu einer bestimmten Tiefe planen, damit man es technisch übersieht. Dann muss man es mit Kosten versehen, damit man es bewerten kann. Und dann kann man insgesamt eine Entscheidung treffen. Und was uns eben stört, ist dieses Nebulöse, ist schwierig und wer weiß, wo wir da landen und das geht nicht. Aus diesen Gründen haben sich die Inntalgemeinden bereit erklärt, ein Gutachtergremium mit einem zweiten Gutachten zu beschäftigen, das eben pragmatischer und mit unter Berücksichtigung vorhandener Erfahrungen diese Dinge angeht. Dieses Gutachten liegt auch vor und dieses Gutachten kommt halt zu dem Schluss, man kann, wenn man die Dinge richtig anpackt, natürlich auch so planen, dass eine 4-gleisige Verknüpfungsstrecke machbar wäre. Und auch da gibt es natürlich Vorbehalte, weil es heißt, man kann eine solche Verknüpfungsstrecke nicht isoliert betrachten. Das haben die Gutachter auch geschrieben. Es ist klar, dass man die Konzeption einer solchen Strecke im Kontext der Gesamtmaßnahme ansehen muss. Man muss die Strecke von Rosenheim bis Kufstein sich angucken und dann ergeben sich die Anforderungen an die Verknüpfungsstelle und dann kann man die Dinge anpacken und planen, bewerten und preislich bewerten, zeitlich bewerten und kann darüber befinden. Und ich glaube,
ich darf Sie darauf hinweisen, ja. Wir haben ein Bahnthema, da haben wir es schon mal mit Verspätungen zu tun, aber mehr als 30 Sekunden über die Zeit.
Aber bei der Bahn sind erst ab 6 Minuten Verspätung.
Ja, okay. Gut.
Also, Herr Vorsitzender, ich habe es begriffen. Ich bin da.
Nein, das ist nicht weiter tragisch. Ich nehme es auch nicht. Bei einer halben Minute ist es auch nicht so weiter tragisch.
Also, die Bitte, die ich ausspreche für die Inntalbewohner, für die Gemeinden im Inntal: Man muss, wenn man die Sache vernünftig bewerten will, zu einer Tiefe planen, man muss sie preislich bewerten und dann kann man darüber befinden und entscheiden. Mehr ist eigentlich nicht. Wir wollen ja nicht morgen mit dem Bau beginnen, sondern wir wollen ja nur, dass es einmal geprüft wird seit 2020.
Vielen Dank.
Damit ende ich auch.
Okay. Dann hat jetzt Frau Völzo das Wort für maximal 4 Minuten.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin unter anderem gefragt worden, ob wir eine Verzögerung befürchten, beziehungsweise warum. Ich glaube, das muss ich dem Verkehrsausschuss nicht groß erklären. Sie haben alle Erfahrungen mit verschiedenen Tunnelprojekten. Jedes Tunnelprojekt hat bisher dazu geführt, dass die Komplexität gestiegen ist, dass es länger dauert in der Umsetzung, von den besonderen Schwierigkeiten, über die wir schon ein bisschen was gehört haben, hier ganz abgesehen. Das nächste Thema sind natürlich die Kostensteigerungen. Selbst wenn die Nutzenkostenuntersuchung halten sollte, hätte man auf jeden Fall eine Verzögerung dadurch, dass die Mittel ja nicht mehr werden und man dann eine zeitliche Streckung braucht. Und wir haben genug Strecken allein in Bayern, die teilweise auch schon erwähnt worden sind, wie die ABS 38 zum Beispiel, die dringend finanziert werden müssen, und oder die Strecke Regensburg-Hof, wofür wir die Mittel auch brauchen, sodass es allein dadurch länger dauern würde. Ich glaube, man kann auch nicht einfach, wie es angeklungen ist, gegenrechnen, dass man sich, wenn man einen Tunnel baut, Zeit erspart, weil dann vielleicht die Bürger zufrieden sind und keine Klagen stattfinden. Tunnel ist ja nicht per se eine Lösung für alle Probleme. Also da hat man einiges in den Stellungnahmen schon lesen können. Auch da entstehen natürlich wieder neue Betroffenheiten. Man sieht es auch in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Erdverkabelung von den Stromtransportleitungen, dass dann letztlich andere ihre Schwierigkeiten damit haben. Also Tunnel sind wichtig, finden auf der Strecke ja auch vielfach statt, aber weitere sehen wir halt ein Verzögerungsrisiko. Warum sehen wir das kritisch? Warum wollen wir, dass die Strecke schnellstmöglich realisiert wird? Ich denke, es ist Konsens, dass es die wichtigste alpenquerende Route ist. Es ist für uns jetzt in Bayern die Verbindung zu unseren Handelspartner Nummer 3, also Österreich, und Handelspartner Nummer 4, Italien. Für Deutschland sind es die Handelspartner Nummer 7 und 6. Transportiert werden da, ich glaube, derzeit ungefähr 55 Millionen Tonnen Güter, und zwar ausgerechnet Güter unserer wichtigsten Industriebranchen, Herstellung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteile, Maschinen, Nahrungs- und Futtermittel, Metalle und so weiter. Also es sind genau die Güter, die uns als Wirtschaftsstandort stark machen, die über diese Route gehen müssen. Und wir erleben heute nun mal massivste Beeinträchtigungen. Also man muss ja auch sehen, wo wir gerade stehen und wo wir noch nach aktuellem Stand bedauerlicherweise relativ lange stehen werden. Ja, wir müssen wegen der bestehenden Kapazitätsengpässe auf der Bahnstrecke ungefähr 3/4 mit dem Lkw abwickeln. Das sind so 2,5 Millionen Lkws, die jedes Jahr über den Brenner fahren. Und wir erleben da massive Verkehrsbeschränkungen. Jetzt gucke ich mal vorsichtig nach links. Also wir hätten da zwar schon so ein paar Ideen, was man tun könnte, um da den Lkw-Verkehr etwas leichter fließen zu lassen, aber das soll heute nicht Gegenstand sein. Auf jeden Fall führen diese verkehrsbeschränkenden Maßnahmen zusammen mit natürlich der sehr ausgereizten Kapazität dazu, dass halt bei uns Versorgungslücken in den Lieferketten entstehen, was uns die Unternehmen auch ganz klar zurückspiegeln, die über den Brenner transportieren müssen, was natürlich massivste Konsequenzen auf die Wirtschaft hat und sich dann auch in der ganzen Wertschöpfungskette fortsetzt. Wir haben Staus bis zu 70 Kilometer auf bayerischer Seite. Da wird natürlich einfach viel auch zu uns umgeklappt. Wir haben erhebliche Mehrkosten. Wir haben letztlich auch höhere Umweltbelastungen. Also aus unserer Sicht ist es, ja, und das wird sich erstmal so weiter fortsetzen, weil ja auch noch saniert werden muss, weil einfach Brücken tatsächlich baufällig sind. Also deswegen kann ich persönlich auch nachvollziehen, dass es da weitere Einschränkungen gibt. Die sind ja nicht bewusst politisch gesetzt, sondern die sind halt einfach aufgrund der Baufälligkeit von Brücken. Aber das macht es ja nicht weniger dramatisch für uns. Es ist aus unserer Sicht klar, dass es eine echte Verbesserung erst mit dem Brenner Basistunnel und natürlich den Zulaufstrecken und natürlich auch dem Ausbau von Terminals geben kann. Und deswegen wollen wir den schnellstmöglich, um diese wirklich äußerst unbefriedigende Situation so schnell wie es nur irgendwie geht zu beseitigen. Wir haben auch zusammen mit dem LKZ Prien, mit dem Logistikkompetenzzentrum, seit Jahren geprüft, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, noch ein bisschen mehr auf der Bahn durchzubringen. Weil ja, es wurde ja erwähnt, es gibt kleine Restkapazitäten. Das ist schwierig, da bleiben wir aber dran. Wir haben nach wie vor Workshops, wo wir versuchen, wirklich auch Unternehmen darauf vorzubereiten, auch langfristig gesehen, dass sie ihre Güter zunehmend auf der Bahn transportieren. Aber da reden wir über ganz, ganz kleine Bestandteile. Also für die großen Entlastungen brauchen wir zwingend eben diesen Ausbau und schnellstmöglich. Das heißt, wir zählen aus Sicht der Wirtschaft, wir hoffen auf eine Trassenentscheidung Anfang 2025, wie es angekündigt war. Das bedeutet ja nicht, dass die Anliegen der Bewohner, der Unternehmen auch vor Ort, auch der landwirtschaftlichen Betriebe dadurch nicht mehr berücksichtigt würden. Das findet in allen Planungsphasen ja weiterhin statt. Und wir sind auch als bayerische Wirtschaft sehr gerne bereit, uns gemeinsam mit der Bahn und auch der Politik vor Ort für den Ausbau einzusetzen. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann haben wir jetzt den Herrn Wienhardt als Nächsten auf der Antwortliste. Für maximal 8 Minuten. Bitte schön, Herr Wiener.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, zuerst mal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sprechen darf. Das Thema Brenner Basistunnelzulauf hat mich jetzt die letzten Jahre sehr intensiv begleitet. Es gab ja auch sehr viele Informationsveranstaltungen von der Deutschen Bahn in der Region Rosenheim, wo man sich das Entstehen dieses Projekts jetzt in einer konkreteren Form genauer anschauen konnte. Und auch da war es bereits so, dass man feststellen musste, dass viele Anregungen im Gegensatz vielleicht auch zur Region Ebersberg, die ja heute nicht Thema ist, aber ich möchte es kurz hier ansprechen, wo es eine Bürgertrasse gab, wo sich Gemeinden hinter eine sogenannte Bürgertrasse, die Variante Türkis, gestellt haben, auch übergangen wurden. So habe ich ein bisschen das Gefühl, dass man auch hier im Raum Rosenheim den einen oder anderen Aspekt aus der Bevölkerung nicht wirklich aufgenommen hat. Und deswegen müssen wir uns das leider heute noch mal anschauen. Der Antrag der CDU-CSU-Fraktion trifft zwei wichtige Punkte. Das ist einmal der Kirnstein und das andere ist natürlich die nördliche Innenunterführung. Eine südliche unterirdische ist ja bereits geplant. Also von dem her kann der Seeton hier nicht so entscheidend sein. Aber grundsätzlich fasst sich dieser Antrag etwas kurz auf diese zwei Aspekte. Wir haben durchaus noch andere Anliegen in der Region, die man auch berücksichtigen sollte, meiner Meinung nach. Vielleicht kann man da ja noch mal ein bisschen nachschärfen. Grundsätzlich zu dem, was mich der Herr Wiele gefragt hat, sind die zeitlichen Aspekte und die Bestandsstrecke. Ich möchte zunächst kurz auf die Bestandsstrecke eingehen. Das ist immer die Frage, wer macht welches Gutachten, welche Interessen stehen dahinter. Wenn ich vorhin vom Herrn Professor Iffländer gehört habe, dass beispielsweise in Zukunft es möglich ist, von München nach Verona in 2,5 Stunden zu reisen, das ist natürlich so ein Punkt, da zieht es einem als Rosenheimer schon ein bisschen den Zehennägel auf, weil da weiß man ganz genau, dass in Rosenheim kein Fernverkehrszug mehr hält. Der fährt nämlich damit 230 km/h vorbei. Das muss man mal ganz klar so sehen. Und es gibt auch keine Zusage der Deutschen Bahn, dass sich hier irgendwas für Rosenheim verbessern sollte. Auch im Bereich Personennahverkehr haben wir bislang lose Zusagen oder vielleicht mal im Gespräch bei diesen Bürgerdialogen was gehört, aber keine verbindlichen Zusagen. Und da braucht man sich nicht wundern, dass die Bevölkerung dieses ganze Projekt kritisch sieht. Wir haben im Bereich der Neubaustrecke beispielsweise auch noch das Thema in Stephanskirchen. In Stephanskirchen ist es so, dass seit Jahren sich die Bevölkerung einen Bahnhalt wünscht und man kann den scheinbar nicht errichten. Genau dort wird jetzt aber für die Baustelle einer möglichen Neubaustrecke groß geplant, um diesen ganzen Schutt, der da entsteht, hin und weg zu bringen. Also von dem her ist es unverständlich, warum das eine möglich ist, das andere nicht. Warum wird beispielsweise eine Streckenführung zwischen Stephanskirchen und Rohrdorf weiterhin oberirdisch forciert, wo es auch in der Planung der Bahn bereits unterirdische Varianten gab. Da ist natürlich die Frage, will man früher oder später einschleifen auf die Bestandsstrecke zwischen Rosenheim und Salzburg? Wenn dem so ist, sollte man der Bevölkerung auch reinen Wein einschenken, meiner Meinung nach, und hier nicht um den heißen Brei herumreden. Wir haben grundsätzlich die Idee der Bestandsstrecke, die auch logischerweise mit höherer Belastung die Bevölkerung mehr trifft hinsichtlich der Lärmbelastung. Ich bezweifle, dass man das durch Lärmschutzwände so gut in den Griff bekommt. Nichtsdestotrotz werden wir aufgrund der zeitlichen Aspekte, wenn der Brenner Basistunnel 2032, 2033 oder 2034 in Betrieb geht und dort die ersten Verkehre logischerweise auftreten, gar nicht drum herum kommen, eine Bestandsstreckensanierung vorzunehmen zwischen Rosenheim und Kufstein, um ein Mehr an Verkehren dort bevölkerungsverträglich irgendwie abwickeln zu können. Einen Bestandsstreckenausbau auf der gesamten Strecke würde ich nicht bevorzugen. Wir kennen diese sehr enge örtliche Situation im bayerischen Inntal, vor allem in der Nähe des Kirnsteins. Ich persönlich kenne niemanden, der sich gegen eine Wildbahnverknüpfungsstelle unterirdischer Art sträuben würde. Aber auch da muss vollkommen klar sein, dass ein Bau grundsätzlich die Entwicklungspotenziale der Gemeinden dort nicht hemmt, beziehungsweise die Landwirtschaft, die dort einen großen kulturellen Beitrag auch leistet, eben nicht im Bestand gefährdet. Das Gleiche gilt übrigens auch für Norden dann. Landrat Lederer hat ja vorhin von ungefähr 100 Hektar gesprochen. Das ist auch das, was von der Bahn bisher veröffentlicht wurde. Und das würde gerade Gemeinden wie Rohrdorf, wie Stephanskirchen, aber auch beispielsweise Rosenheim im Norden, Schächen oder Groß-Karolinenfeld beispielsweise massiv in ihrer Entwicklung hemmen. Und das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Die zeitlichen Aspekte, da habe ich jetzt noch zwei Minuten, habe ich noch Zeit. Muss man so sehen, dass diese Strecke natürlich fertig wird. Und wir haben natürlich schon einen Haufen Zeit vertrödelt, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und diese zeitlichen Verzögerungen werden jetzt begleitet dadurch, dass man natürlich von österreichischer Seite Druck macht. Ich möchte hier durchaus mal denjenigen, die nicht aus der Region kommen, aufzeigen. Wir haben diese sogenannten Blockabfertigungen auf der Autobahn A93 mit Rückstaus über 30, 40 Kilometer nach Bayern hinein. Und man fühlt sich da durchaus etwas erpresst von österreichischer Seite, sage ich auch, wenn Herr Landesrat Zumthobel neben mir sitzt. Wir verstehen uns sicherlich nachher wieder gut beim Bierchen, aber das muss man schon mal ansprechen. Es kann nicht sein, dass man hier immer mit dem Verweis auf die Planung für den Brenner Basistunnel diese Blockabfertigungen durchführt. Und das führt natürlich auch nicht zu einer Akzeptanz dieses Projekts, wo man ja grundsätzlich sagen muss, dass der Raum Rosenheim vom Verkehr sehr belastet ist und eigentlich ein weniger an Straßenverkehr grundsätzlich in der Bevölkerung wünschenswert ist. Wir brauchen auf jeden Fall eine solide Lösung für die Zeit, bis eine mögliche Neubaustrecke, sofern deren Bedarf dann nachweisbar ist, fertiggestellt ist. Und deswegen plädiere ich ganz sehr stark dafür, dass man die Bestandsstrecke zügig nochmal modernisiert, ausbaut und auf einen guten aktuellen Standard bringt und dann vom Inntal her sich durcharbeitet und beginnt mit Verknüpfungsstelle Kirnstein oder Wildbahren, besser gesagt, unterirdische Lösungen der Reihe nach zu entwickeln, damit die Belastung auch durch die Baustellensituation in der Region sich einigermaßen im Rahmen hält. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann darf ich jetzt das Wort geben Herrn Landesrat Zumthobel, der maximal auch 4 Minuten hat.
Geschätzter Vorsitzende, geschätzte Mitglieder des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages, ich möchte zunächst herzlichen Dank sagen, dass ich die Möglichkeit habe, hier sozusagen die Tiroler-österreichische Sicht, was den Brenner Nordzulauf betrifft, darzulegen. Wir sind ja auch ein wichtiger Teil dieses Nordzulaufes, damit es auch funktioniert. Es ist mein Ziel, hier nicht mit erhobenen Zeigefinger, geschweige denn mit Schulmeisterei aufzutreten, sondern ich möchte Ihnen einfach die Situation in Tirol erzählen, erklären und auch, wie es aktuell bei uns ausschaut. Ein kurzer historischer Abriss, weil der Vorsitzende gesagt hat, vor 14 Jahren schon im Verkehrsausschuss am 31. Mai 1994, vor 30 Jahren, da war ich mal bescheidene 13 Jahre alt, Memorandum Brenner Transversale in Montreux. Schon damals haben sich die drei Staaten Deutschland, Österreich und Italien dazu bekannt, einen viergleisigen Ausbau dieser Strecke durchzuführen. Vielleicht nochmal, die 30 Jahre sind jetzt vergangen. Ja, die Zusammenhänge wurden schon von meinen Vorrednern erklärt. Ich glaube, man muss hier europäisch denken und ich bin jetzt 2 Jahre Landesrat in Tirol und ich habe immer gesagt, eine Verkehrslösung geht nicht mit Tirol allein, auch nicht mit Bayern allein oder gemeinsam. Wir brauchen hier überschreitende Überlegungen zwischen den Regionen, zwischen den Ländern, damit wir die Verlagerung auf die Schiene schaffen. Der aktuelle Status in Österreich vielleicht, weil das auch eine Frage war. Wir haben mittlerweile seit 11 Jahren 40 Kilometer Neubaustrecke viergleisig in Betrieb. Und glauben Sie nicht, dass das damals ohne Aufregung gegangen ist. Ich kann Ihnen dann vielleicht in einer zweiten Wortmeldung ein paar Schlagzeilen von damals noch präsentieren. Und das Ziel ist aber jetzt, und das zeigt uns auch die Befragung der Bevölkerung, wir haben drei große Vorteile auf dieser Neubaustrecke. Wir haben schnelle Verbindungen in Richtung Wien, in Richtung Salzburg. Wir haben deutlich weniger Lärmbelastung für die Bevölkerung entlang der Strecke. Und wir haben den Nahverkehr so ausgebaut, dass jeder vierte Tiroler mittlerweile eine Jahreskarte besitzt. Das heißt, drei klare Nutzen, die ein solcher Ausbau einer viergleisigen Strecke bedingt. Warum sind diese Zulaufstrecken so wichtig? Ich habe es einmal verglichen, weil ich einfach glaube, nicht alles sind Bahnmenschen. Ich komme ja ursprünglich von der Bahn. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Herz und haben keine Aorta. Wenn Sie keine Aorta haben, dann wird ein Herz sich nicht schlagen, wird sich nicht bewegen und damit werden Sie, entschuldigen Sie den Ausdruck, sterben. Und deswegen ist es wichtig, dass die Zulaufstrecken gebaut werden. Und jeder Tag, der hier vergeht, ist aus meiner Sicht ein verzögerter Tag, sagen wir es einmal diplomatisch. Wir brauchen hier aus meiner Sicht und auch aus österreichischer Sicht eine Entscheidung. Und ich komme gerade von einer digitalen Veranstaltung mit dem Tiroler Verkehrsausschuss, der heute um 9 Uhr getagt hat, wo wir besprochen haben, wie das letzte Wochenende im Tiroler Wipptal war. 3 Stunden Stau Richtung Norden, 1 Stunde Stau Richtung Süden, Abfahrten, die vollgestopft sind, aufgeregte Bevölkerung, Bürgermeister, die täglich den Verkehrslandesrat anrufen, die Landesregierung, den Landeshauptmann anrufen. Und meine Damen und Herren, davor möchte ich Sie bewahren. Ich möchte Sie bewahren, dass Sie durch einen Ausbau der Bahn dazu bereit sind, eine Strecke auszubauen und den Nutzen für die Bevölkerung haben. Und es ist für uns wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, auch weil das Thema Blockabfertigung, Dosierung und so weiter angesprochen wurde. Wir machen das ja auch deshalb, weil unsere Autobahnabfahrten überfüllt sind. Wir haben Einsatzfahrzeuge, die nicht mehr in die Orte kommen. Wir haben eine Situation, die für die Bevölkerung nicht akzeptabel ist. Und das ist kein böses Vorhaben Richtung Bayern. Ich bin immer bemüht gewesen, Landrat Otto Lederer wird es bestätigen können, dass es mir immer darum geht, gemeinsame Lösungen zu finden. Aber wir haben eine Herausforderung und die müssen wir meistern. Vielleicht noch einen Satz, weil der Gesamtzusammenhang gefragt wurde. Man muss sich vorstellen, wenn wir heute und hier oder Sie heute und hier diese Entscheidung treffen würden, dann sprechen wir 6,5 Jahre im Schnitt, was die Genehmigung, also die entsprechende Umweltverträglichkeitsprüfung betrifft, und weitere 9 Jahre für den Bau. Das heißt, eine Entscheidung. Und Bahnzeitalter sind andere Zeitdimensionen. Das kann man nicht mit anderen Betrieben vergleichen. Und das ist irrsinnig aufwendig, auch notwendig und richtig. Deshalb ist sozusagen mein Wunsch, warum ich auch heute hier bin, treffen Sie eine gute Entscheidung. Treffen Sie vor allem eine Zustimmung für einen viergleisigen Ausbau. Schauen Sie nach Tirol, es funktioniert, die nächsten 20 Kilometer sind bereits in der Umsetzung und am Ende des Tages wird das ein neuer Highway, aber for Railway. Danke.
Vielen Dank, dann sind wir mit der ersten Runde zu Ende und steigen jetzt ein in die zweite Frage, bitte. Wir steigen jetzt ein in die zweite Fragerunde und da hat wieder der Kollege Schreider das Wort.
Ja, herzlichen Dank für die fundierten Einschätzungen bis jetzt. Ich habe weitere Fragen an Herrn Landesrat Zumtobel und an die Frau Dr. Felipe. Für uns ist eine gute Bürgerbeteiligung extrem wichtig und auch vor dem Hintergrund der engagierten Bürgerinitiativen. Ich weiß auch, dass die Bürgerinitiative David das jetzt hier verfolgt. Herzliche Grüße da auch. Und deshalb würde mich interessieren, wie Sie die Bürgerbeteiligung bisher in dem Verfahren erlebt haben. Sie haben ja auch einen österreichischen Berufshintergrund. Da können Sie auch gerne gemeinsam dann mit Herrn Zumtobel bzw. jeder für sich Ihre Einschätzungen zu den Erfahrungen auf österreichischer Seite gerne hier einbringen. Das würde uns sehr interessieren. Vielleicht, Herr Zumtobel, können Sie da auch ein paar Best Practices uns mitteilen, wie wir hier auch gegebenenfalls aufgreifen kann, auch für andere Verfahren. Mich würde dann auch noch vor allem interessieren, Frau Dr. Verliebe, dass Sie noch mal konkret einschätzen, wie der weitere zeitliche Ablauf aus Ihrer Sicht sich konkret, also so konkret wie möglich darstellt, auch nach der parlamentarischen Befassung. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann haben wir in Runde 2 jetzt wieder die CDU-CSU-Fraktion und ich glaube, diesmal wird der Kollege Dont fragen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Und vielleicht auch noch ein, zwei Vorbemerkungen. Ich habe mir die Strecke auch mal angeguckt. Aus einer Güterzuglokomotive heraus von Esslingen über München, Kufstein bis zum Brenner. Und man sieht, wie nötig es ist, hier etwas zu tun. Und das wurde ja auch von keinem, der heute hier eine Stellungnahme abgegeben hat, auch nicht von uns jemals bezweifelt. Das nächste ist, herzlichen Dank, Frau Felipe, für Ihre Einschätzung, dass diese Veranstaltung heute, ich zitiere Sie, ein großartiger Beitrag zur Beteiligungskultur ist. Vielleicht auch als Replik an den Kollegen Gastel, der das ja in Frage gestellt und kritisiert hat. Dann Kollege Abel, die CSU will hier verzögern. Zweimal falsch. Punkt eins, es ist die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die das angestoßen hat, nicht die CSU. Und zweitens wollen wir nicht verzögern, sondern wir wollen die Prüfaufträge, die wir gestellt haben, für ein gutes Ergebnis, und das kam ja heute auch mehrfach zum Punkt, hier mit einfließen lassen. Also zu meinen Fragen. Ich möchte zunächst den werten Herrn Landrat Lederer ansprechen. Vielleicht gehen Sie noch mal darauf ein, welche Vorteile aus Ihrer Sicht für diese Innenunterquerung und auch für die Verlegung, es kam schon in manchen Stellungnahmen die Verlegung der Verknüpfungsstelle Ostermünchen für Sie bzw. die betroffenen Kommunen und die Bürger dort bringen würde. Dann an Herrn Dr. Rauscher, und es hat mich gefreut, dass hier außer mir und anderen aus dem äußeren Ring, auch im inneren Ring, auch gelegentlich ein schwäbischer Zungenschlag zu hören ist heute. Die Verknüpfungsstelle im Wildbarren haben Sie ja ausgeführt schon, es wurde ja angesprochen, hinsichtlich der technischen und rechtlichen Machbarkeit. Vielleicht können Sie das noch mal ausführen. Und gibt es denn schon in diese Richtung Erfahrungswerte zu unterirdischen Verknüpfungsstellen? Jetzt nicht nur in Deutschland, da wissen wir ja, dass es die noch nicht gibt, aber auch andernorts. Wie könnte das aussehen? Und ich erinnere auch daran als Replik an den Kollegen der Linken. Auch in Stuttgart hieß es, die Tunnel seien nicht machbar in dieser Form. Niemals. Da bricht das Thermalwasser weg, da kommt der Anhydrit und alles geht alles nicht. Und unsere Ingenieure haben es tadellos hinbekommen. Die Tunnel sind gebaut und stehen und es funktioniert. Also, wie kann dieser wie könnte aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Ingenieursicht dieser wildbaren, also die Verknüpfungsstelle Wildbahn, der Wildbahn steht ja schon, die Verknüpfungsstelle Wildbahn technisch und rechtlich machbar sein.
Dankeschön, Herr Kollege. Dann darf jetzt der Kollege Gast für Bündnis 90 Die Grünen seine Fragen noch mal stellen.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meinen beiden Fragen 3 und 4 schicke ich noch kurze Anmerkungen voraus. Lieber Kollege Dohnt, diese Veranstaltung hier ist natürlich sehr gut und sinnvoll und notwendig. Ich hatte darauf hingewiesen, dass es nicht arg logisch ist, wenn eine Fraktion der Deutschen Bahn dahingehend Geld entziehen möchte, als dass sie die Einnahmen aus der Lkw-Maut wieder vollständig der Straße zugutekommen lassen möchte und nicht mehr der Schiene, wie wir das jetzt seit dieser Legislatur machen, und gleichzeitig hier Maßnahmen ins Spiel bringt, die Milliarden zusätzliche Kosten verursachen. Das passt in keinster Weise zusammen. Anmerkung 2. Wir hatten ja eine Presseanfrage, 4 konkrete Fragen. Und ich möchte hier darauf hinweisen, dass wir 3 Ampelfraktionen da gemeinsam eine Antwort gegeben haben, was, glaube ich, wirklich bemerkenswert ist, weil diese Fragen ja nicht einfach sind und dass ausgerechnet diejenigen, die jetzt lachen, sich selber nicht einig sind. Der bayerische Ministerpräsident ist montags dafür, dienstags dagegen. Mittwochs weiß er noch nicht, was er donnerstags sagen soll. Und insofern 3 verschiedene Fraktionen konnten diese 4 Fragen gemeinsam beantworten, klar Position beziehen. Ich finde das durchaus bemerkenswert. So, meine 3. Frage geht an Felix Heitzler. Ich möchte da gerne wissen, ob Sie sagen würden, dass die Studie, die im Auftrag der Bürgerinitiative zur unterirdischen Verknüpfungsstelle erstellt wurde, die Machbarkeit und Zulassungsfähigkeit einer unterirdischen Verknüpfungsstelle in Kirnstein eindeutig nachgewiesen hat, inklusive eben auch natürlich der langen Tunnelabschnitte vorher und nachher. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Und ob der angestellte Vergleich, den wir vorhin gehört haben, mit 5 unabhängigen Bahnhöfen am Münchner Hauptbahnhof statthaft ist, also sprich, ob das überhaupt ein Vergleich ist. Meine 4. Frage an Lukas Iffländer. Da würde ich gerne wissen, ob es plausibel ist aus Ihrer Sicht, diese Aussage, dass eine eventuelle Klage zu einer Verzögerung führen würde, die größer wäre als die Zeitverzögerung, die durch eine Planänderung erfolgen würde. Also wie ist das beides so im Zeitvergleich zu sehen? Und wenn man umplanen würde, Was wäre dann die Konsequenz dadurch, dass er sehr viel Geld zusätzlich dann in dieses Projekt fließen müsste, auf andere Projekte in Bayern, aber natürlich auch insgesamt? Ich weise darauf hin, dass Herr Probahn auch den Deutschlandtakt unterstützt, der entsprechende Außen- und Neubaumaßnahmen voraussetzt, damit die Menschen bessere Angebote kriegen und der Güterverkehr entsprechende Kapazitäten für Verlagerungen bekommen kann. Wie ist da die Einschätzung unter diesen finanziellen Gesichtspunkten?
Danke schön, Herr Kollege Gastel. Für die AfD gebe ich das Wort Herrn Wiele.
Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. Ich habe vorhin, Herr Winhardt, bei Ihrer Antwort sehr genau zugehört, als Sie die 2,5-stündige Fahrzeit von München nach Verona übersetzt haben in der Zug hält dann wahrscheinlich zwischendurch gar nicht mehr. Und da, das ruft für mich Erinnerungen wach an ganz andere Projekte, bei denen es diese Diskussion dann auch schon gab, dass die, es ist natürlich eine örtliche Betroffenheit gibt, da wird eine Neubaustrecke reingelegt und hat man eigentlich vor Ort was davon? Und man hat ja durchaus bisweilen Lösungen gefunden, also an der Neubaustrecke, mittlerweile ist es nicht mehr ganz Neubau, aber fast noch zwischen Frankfurt und Köln, halten ja die ICEs zum Teil jedenfalls durchaus auch in Siegburg. Und daran, denke ich, sollte man auch das jetzige Projekt messen. Und das möchte ich Sie fragen, wie Sie, das ist vielleicht auch nicht das einzige Beispiel mit der Frage von haltenden Zügen, wie könnte man durch eine entsprechende Gestaltung der Strecke, der Neubaustrecke, wenn sie dann kommt, für die betroffene Region eben auch Vorteile schaffen, sodass die Widerstände, die einfach dadurch entstehen, dass sich Leute vor Ort wohl sagen, ja, haben wir eigentlich hauptsächlich Belastungen, aber wenig Vorteil, dass sich das eben verringert und dass also letzten Endes ein Projekt schneller durchkommt, weil vor Ort mehr Zufriedenheit herrscht.
Darf ich noch mal kurz nachfragen, an wen hatten Sie jetzt die Frage gerichtet?
Ach so, die richte ich noch mal an Herrn Winhardt, der diese Problematik aufgeworfen hat und von dem ich erhoffe, dass er da auch weitere Betrachtungen dazu hat.
Danke. Dann haben wir nun den Kollegen Abel für die FDP-Fraktion mit seinen Anmerkungen und Fragen. Bitte schön, Herr Kollege.
Herzlichen Dank. In Anbetracht der Zeit belasse ich es bei den Fragen. Und ich hätte eine Nachfrage an Frau Völzow. Und zwar haben Sie selber schon erwähnt, wie wichtig Italien und Österreich gerade auch für die bayerische, aber auch für die deutsche Wirtschaft generell sind. Liegen Ihnen Prognosen vor, wie sich der Güterverkehr, egal ob jetzt Straße oder Schiene, mit unseren beiden Nachbarländern oder Italien halt mit unserem mittelbaren Nachbarland, sage ich es mal, in den nächsten Jahren entwickeln wird? Was hat das für eine Auswirkung auf die bayerische Wirtschaft oder auch auf die deutsche insgesamt? Die zweite Frage würde sich an Herrn Zumthobel stellen. Es gesetzt den Fall, wir würden diese Verzögerung in Kauf nehmen von mal mindestens 10 Jahren, wie ich ausgehe, wie würde das Land Tirol da regieren müssen? Wie kriegen Sie das hin, auf der Schienenebene die Verkehre abzuwickeln? Und was bedeutet das auch für die Blockabfertigung auf der Straße? Danke.
Dankeschön. Dann haben wir nun als letzten Beitrag den Beitrag vom Kollegen Rixinger für die Linke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine zweite Rundenfrage geht auch an den Herrn Müller. Sie haben ja vorher für mich überzeugende Kritik geübt an dem bestehenden Konzept. Bekanntlich soll man es ja nicht bei der Kritik belassen, sondern Sie haben sich auch die Mühe gemacht, über Alternativen nachzudenken. Vielleicht können Sie hier noch mal darstellen, welche Alternativen Sie zur jetzigen Planung zum Brenner Nordzulauf sehen. Und daran gibt es ja wiederum auch Kritik. Also wie ordnen Sie die gegen Ihre Alternativen vorgebrachten Argumente ein? Beziehungsweise wie entkräften Sie die?
Dankeschön. So, dann können wir jetzt in die Antwortrunde einsteigen und beginnen wieder bei Frau Philippe, die maximal 4 Minuten hat.
Vielen herzlichen Dank für die Nachfrage. Ja, die Bürgerinnenbeteiligung in Österreich und auf bayerischer Seite begleite ich tatsächlich aus unterschiedlichen Rollen schon über mehrere Jahre. und möchte da aus Erfahrung anmerken, dass die Kolleginnen und Kollegen im Projekt Brenner Nordzulauf jederzeit extrem kooperativ, grenzüberschreitend, sehr ähnlich orientiert auch, wie die Kollegen in Österreich das vorangetrieben haben, im engsten Austausch und Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, den politischen Verantwortungsträgern, den Interessensvertretungen, mit allen Stakeholdern, Betroffenen, Berührten, wie auch immer, sich der Diskussion gestellt haben. Es gibt seit langer, langer Zeit eine umfangreiche Information, der Herr Winhardt hat es ja selber auch angemerkt und dargestellt, dass es wirklich eine breite Information und wo immer auch möglich eine Aufnahme der Rückmeldungen und der Anregungen der Bevölkerung gegeben hat. Und es gibt jetzt, also man muss dann einfach noch mal sagen, das Projektteam hat einen Planungsauftrag, der wird von Ihnen ausgesprochen. Der ist auch flankiert von gesetzlichen Rahmenbedingungen, von Finanzierungsvorgaben, von Vorgaben der Zweckmäßigkeit und der Sparsamkeit. Und die muss das Projektteam erfüllen. Und wenn dann Forderungen, Vorstellungen der Region darüber hinausgehen, bereitet das Projektteam das gemeinsam mit den Petitumhabenden vor für die parlamentarische Befassung. Und das sind dann die Kernforderungen, die aber zumeist sowohl ein Preisschild haben, als auch ein zusätzliches zu finanzierendes Preisschild, so auch übrigens bei der Fehmarn-Weltquerung, als auch sehr oft zeitliche Verzögerungen erzeugen, weil es nochmal eine Umplanung des Projektes nach sich bringt. Und da sind wir dann auch schon beim Zeitplan. Was steht uns bevor? Der Meilenstein, der Durchschlag, wir haben heute sehr viel von Tunnel gesprochen, der Durchschlag, den wir brauchen, ist der Beschluss im Frühjahr 2025 in der parlamentarischen Befassung, in dem Sie alle entscheiden, ist diese Vorplanung, die vom Projekt vorgelegt wird, das, was wir umgesetzt wissen wollen, oder braucht es noch weitere Berücksichtigungen über den gesetzlichen Rahmen hinaus? Liegt in Ihrer Hand. Unser Projektteam wird Ihren Auftrag dann umsetzen, um die Verkehrswende so schnell wie möglich voranzutreiben. Wenn wir diesen Beschluss dann haben, wenn wir dann dort sind, dass wir klar sind, wie es jetzt weitergeht, ist die Entwurfsplanung und dann auch die Genehmigungsplanung, um durchzuführen, dann kommt das Planfeststellungsverfahren, vermutlich nicht von Kufstein bis München in einem Stück. Es gibt Planfeststellungsabschnitte, unterschiedliche Projektteile, die werden dann vom EBA zu bearbeiten sind, von der Öffentlichkeit nochmal zur Diskussion gestellt. Es ist selbstverständlich der übliche rechtsstaatliche Prozess abzuführen. Wir hoffen auf so wenig Klagen und Einreden wie möglich, müssen aber damit rechnen, dass das auch kommt. Und je nachdem, wie gut unsere Unterlagen sind, wie gut die Behörde, wie schnell die Behörde arbeiten kann, wie schnell auch dann allfällig Gerichte tätig werden können, können wir Ende der 20er, Anfang der 30er mit dem Bau starten. Und dann, auch das haben wir gehört, die Inbetriebnahme startend mit 2040 sehr wahrscheinlich auch in Schritten und in einem Hochlauf, die dann zu vollziehen ist. Aber als großer Fan einer breiten Bürgerinnenbeteiligung kann ich nur noch mal ein Plädoyer dafür erheben, dass jetzt die Zeit für Entscheidungen ist. Und diese Entscheidung obliegt dem Bundestag im Frühjahr 2025.
Dankeschön. Herr Heitzler hat auch jetzt maximal 4 Minuten Zeit.
Ja, danke für die Nachfragen. Zunächst zu der ersten Frage, ob durch die Studie der Bürgerinitiative jetzt eine Machbarkeit oder Zulassungsfähigkeit der konkreten Verknüpfungsstelle eindeutig nachgewiesen ist. Wir haben in unserer DCSF-Studie auf 2 Punkte hingewiesen, die für so eine Einschätzung der Genehmigungsfähigkeit erforderlich sind. Zum einen ist das eben dieser konkrete Nachweis der gleichen Sicherheit für diesen konkreten Fall der unterirdischen Verknüpfungsstelle. Und zum anderen ist das, dass die Verknüpfungsstelle nicht isoliert betrachtet werden darf. Die von der Bürgerinitiative beauftragte Studie erbringt keinen expliziten Nachweis gleicher Sicherheit, sondern zeigt für verschiedene Varianten grundsätzliche Möglichkeiten auf, ob und durch welche Maßnahmen, und das können zum Beispiel Strahlventilatoren, Überdruckbereiche, Durchschläge, Rettungswege, durch welche Maßnahmen eine unterirdische Verknüpfungsstelle umsetzbar sein kann. Ob diese Maßnahmen jetzt ausreichen, um eine Verrauchung anderer Tunnelröhren vollständig zu verhindern, das wird in der beauftragten Studie nur qualitativ bewertet und nicht konkret berechnet. Und zum anderen, und das hat der Herr Gastel in seiner Frage ja auch schon angedeutet, wird auch in dieser Studie, in der von der Bürgerinitiative beauftragten Studie, die Verknüpfungsstelle nur isoliert betrachtet. Das heißt, man beschränkt sich auf die reine Verknüpfungsstelle, ohne die angrenzenden Streckenabschnitte, die möglicherweise im Tunnel oder relativ wahrscheinlich im Tunnel angeordnet sein werden. Genau, wie schon auch in unserer DCSF-Studie haben wir das beschrieben, dass man eben die örtlichen Gegebenheiten und die Randbedingungen einbeziehen muss, wenn man sich über die zur Genehmigungsfähigkeit unterhält. Da komme ich jetzt zu dem zweiten Teil der Frage mit dem Beispiel, was der Herr Rauscher gebracht hat, mit dem Bahnhof München und den 5 Bahnhöfen, die untereinander unterirdisch vorhanden sind und auch verknüpft an einem Ort sind. Der entscheidende Unterschied hier ist, dass das 5 getrennt, betrieblich voneinander getrennte Bahnhöfe sind oder zumindest die Tunnelröhren nicht so miteinander verknüpft sind, wie es in der unterirdischen Verknüpfungsstelle stattfinden soll. Dadurch haben wir nicht die unmittelbare Gefahr, dass eben in alle diese Bahnhöfe eine Verrauchung im Brandfall passieren könnte. Der zweite Fall ist, der hier ganz relevant ist, es sind nur Bahnhöfe des Personenverkehrs. Das heißt, da kommen wir wieder mit dem Thema des Tunnelbegegnungsverbotes, der EBA-Tunnelrichtlinie, die eben verhindern, die ja eben bei der unterirdischen Verknüpfungsstelle in Kirnstein relevant ist, aber in so einem Fall nicht relevant wäre, weil sich dort ja nur Personenverkehr und kein Güterverkehr befindet. Und zum Zweiten ist auch natürlich dann wieder der Kontext zu beachten. Bei einem unterirdischen Bahnhof mitten in einer Stadt, in einer Großstadt, sind Sicherheitskonzepte anders umzusetzen, als die das vielleicht an dieser Stelle im Inntal wären. Genau, und dann abschließend eben quasi die Aussage, die notwendigen Sicherheitsnachweise sind aus meiner Sicht auf Basis von den Unterlagen, die ich bisher gesehen habe, noch nicht konkret dafür erbracht worden. Genau, danke.
Vielen Dank. Nun hat Herr Iffländer das Wort, auch maximal für 4 Minuten.
Vielen Dank. Als kurze Vorbemerkung, da ja gerade auf meine 2 Stunden 30 schon reagiert worden ist, für das Thema Haltkonzept, das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem sich der Verkehrsausschuss perspektivisch auch mal beschäftigen muss, wie wir einen verbindlichen Fahrplan für Infrastrukturprojekte hinbekommen. Aber ich möchte mal das Gegenbeispiel nennen. Auf der VDE 8 zwischen München und Berlin fährt jede Stunde ein Sprinterzug und jede Stunde bis auf 2-mal am Tag. Das liegt allerdings daran, dass man da die Stadt Jena noch anwendet, hält auch trotzdem ein Zug in Bamberg. Also man kann das auch irgendwie hinbekommen. Österreich übrigens hier als Positivbeispiel, die haben den Interregio gerade wieder eingeführt. Also auch da kann man mit einem bestellten Konzept durchaus etwas leisten. Matthias Gastel hatte jetzt gefragt, wie das Verhältnis einer möglichen Verzögerung durch eine Klage im Verhältnis zu einem Umbau oder einer Umplanung einzuschätzen ist. Für eine Umplanung bräuchte man wahrscheinlich relativ lange. Man muss dann im entsprechenden Bereich nochmal Bohrungen durchführen. Ich mache jetzt mal ein Bauchgefühl, 3 Jahre plus die Zeit, die ich brauche, einen Gutachter überhaupt zu finden. Da gehen ja im Moment die Ausschreibungen auch gelegentlich mal schief, wie ich bei einigen Projekten, wo ich beteiligt bin, erfahren durfte. Bei der Klage haben wir den Vorteil, so blöd wie das klingt, die geht direkt ans Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig. Das ist in der Regel in 1 bis 1,5 Jahren fertig und dann ist eine Entscheidung da. Und wir müssen aus unserer Erfahrung bei diesen Projekten davon ausgehen, dass einer klagt. Also in der höchsten bayerischen Einheit, ich wette in Kasten Bier, dass das, egal was wir bauen einbringen, wird da jemand klagen werden dagegen. Und das ist bei aktuell jedem deutschen Neubauprojekt und Ausbauprojekt klagt mindestens einer. Das ist auch ein deutscher Mentalitätsfaktor, muss man ganz ehrlich sagen. Die Österreicher und die Dänen, die klagen dann einfach nicht so aktiv gegen ihre Infrastruktur. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass in Österreich halt die Republik Österreich als das Bauende auftritt und in Dänemark Dänemark und nicht der Eindruck entsteht, der bei uns leider bei vielen Bürgerinitiativen entsteht, dass die Deutsche Bahn für ihre ICEs bauen würde. Also in dem Punkt ist der integrierte Konzern manchmal auch nicht ganz so hilfreich, auch wenn es kompetenztechnisch natürlich auch durchaus Vorteile hat. Auf die Frage der Auswirkungen auf andere Projekte, allein in Bayern, ich habe das in meiner Stellungnahme auch aufgezeichnet, wenn wir uns mal nur die Projekte in Ostbayern angucken, also wir reden da über die ABS mit Elektrifizierung von Hof über Regensburg bis Obertraubling, wir reden da über die Ausbaustrecke von Regensburg über Landshut nach Mühldorf und wir reden über die ABS 38 von München über Mühldorf nach Freilassing, also drei Kernprojekte, die wir im bayerischen Personen- und Güterverkehr dringendst brauchen. Die kosten nach 2016 Euro zwei Drittel von dem, was wir annehmen, was allein der Tunnel bei Rosenheim extra kosten würde. 2016 Euro ist ein bisschen eine alte Einheit, sage ich mal, die ist ein bisschen überholt aufgrund der Baukostensteigerung. Also heißt, wenn wir mit 50% mehr Baukosten ausgehen, würde das bedeuten, dass wir quasi alle anderen ostbayerischen Projekte in einer sehr knappen Finanzsituation gegen diesen einen Tunnel unter dem Inn aufwiegen müssen. Und ich denke, das muss man sich sehr aktiv überlegen. Wir haben generell eher knappe Kassen. Wir brauchen im Moment das Geld auch für die Korridorsanierungen, damit wir überhaupt ein Basisnetz haben, das wir erweitern können, das in einem vernünftigen Zustand ist. Und da müssen wir jeden Euro, so hart das ist, zweimal und dreimal umdrehen. Und dann auch, wenn wir in Richtung Deutschlandtakt gehen, werden wir sehr hart priorisieren müssen, welche Maßnahme bringt uns am meisten, ob es jetzt Verlagerung ist, Fahrzeitgewinn oder CO2-Vermeidung. Das ist noch eine Diskussion, das muss am Schluss dann politisch, glaube ich, entschieden werden. Aber wir werden das sehr hart priorisieren müssen. Und wir sind leider nicht mehr in der Haushaltssituation, wo wir uns die Plusoption leisten können. Würde ich mir auch wünschen, dass wir uns die überall leisten könnten und dann aber auch gleichzeitig das Personal zum Bauen dafür hätten. Aber leider sind wir jetzt in der Mangelsituation, die muss entsprechend verwaltet werden. Danke.
Vielen Dank. Und nun hat Landrat Lederer noch mal das Wort für maximal 4 Minuten.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich darf auf das kurz eingehen, was der Landesrat gesagt hat, dass es in Tirol immer wieder zu Verkehrsproblemen kommt. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Wir haben fast wöchentlich Blockabfertigung. Bei uns ist das dann ganz ähnlich so. Deswegen, glaube ich, sind wir uns ja alle einig, wir brauchen mehr Verkehr auf die Schiene. Da, glaube ich, haben wir überall den gleichen Stand. Die Frage ist, ob es dafür eine Neubaustrecke braucht. Da gehen heute schon die Diskussionsgrundlagen ein Stück weit auseinander. Meine Aufgabe als Landrat ist es aber, die Forderungen der Region im Planungsprozess zu vertreten. Und da geht es um das Wie. Wie soll dann eine Neubaustrecke ausschauen? Und da wäre es natürlich, und da bin ich den Abgeordneten Donther sehr dankbar, da ist es natürlich wichtig, die Innenunterquerung nördlich von Rosenheim noch mehr anzuschauen und die Vorteile herauszustellen. Ganz klar, es geht darum, die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren. Ich habe es vorher gesagt, auf einer Breite von über 4 Kilometern haben wir Dämme bis zu 11 Meter Höhe. Sie können sich vorstellen, wie breit der Dammfuß dann ist und wie viel Fläche hierfür in Anspruch genommen wird und dass das dann natürlich eine Belastung für die Landwirtschaft, die seit Jahrhunderten hier ihre Betriebe bewirtschaftet ist, das können Sie sich alle vorstellen. Genauso geht es aber auch um die Anwohner. Eine Untertunnelung würde natürlich die Anwohner deutlich weniger belasten, insbesondere beim Lärm. Ich habe vorher mal den Tunnelknalleffekt vorgebracht, wenn man aus dem Innenleitentunnel rauskommt. Aber auch die Umfrage in Tirol hat ja gezeigt, wenn über 80% des Güterverkehrs dann nicht mehr oberirdisch, sondern unterirdisch im neu gebauten Tunnel verläuft, dann sind die Bürger sehr zufrieden mit der Lärmminimierung. Also Tunnels haben hier sehr wohl einen entsprechenden Effekt. Und dass das Landschaftsbild und das Naherholungsgebiet dadurch erhalten bleibt und Biotope und das Kleinklima eben nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, das ist für alle, glaube ich, verständlich. Herr Professor Iffländer hat die Kosten ins Spiel gebracht. Ich sage Ihnen ganz deutlich, die ließen sich sehr wohl reduzieren, denn die momentane Planung sieht vor, dass die Verknüpfungsstelle an der höchsten Strecke zwischen Rosenheim und Grafing sein soll, dass die dann natürlich in einem Druckbauwerk zwischen 15 und 35 Meter Tiefe liegen muss, mit einem über einen Kilometer Länge, dass das Hunderte von Millionen Euro kostet, das glaube ich. Deswegen haben wir auch Alternativen vorgeschlagen, wie man das vielleicht anders machen könnte und bitten einfach nur, diese anderen Wege noch mehr anzuschauen, ob es nicht doch sinnvoll wäre, das Ganze so durchzuführen. Und das Argument, naja, irgendjemand klagt immer,
Also in Österreich haben wir es geschafft, aber dann muss man natürlich auch auf die Forderungen der Region ein Stück weit eingehen. Eine Untertunnelung des Inns hätte auch noch weitere Vorteile, zum Beispiel Schutz von Wasserschutzgebieten, die möglicherweise mit der jetzigen Situation deutlich mehr gefährdet sind, als wenn man eine Innunterquerung anstreben würde. Und etwas, das überhaupt noch nicht gebracht wurde und das die bayerische Wirtschaft sicherlich auch interessiert, das ist das Risiko des jetzigen Brückenbauwerks. Diese Brücke wird auf Seeton gebaut, ist über einen Kilometer lang. In knapp einem Kilometer Entfernung versucht man jetzt seit Jahren eine Brücke zu bauen, um die neue B15 unter der Bestandsstrecke durchzubringen. Nur diese Brücke über die Bundesstraße, wir reden da vielleicht von 40 Metern, hat dieses Projekt seit Jahren verzögert, wegen des Seetons. Und hier will man eine über ein Kilometer lange Brücke auf Seeton bauen. Ich persönlich glaube, dass hier möglicherweise ein Tunnel vielleicht sogar das Risiko der Verzögerung eindämmt. Und ob Tunnels tatsächlich so schlecht ist, glaube ich gar nicht. In Tirol werden nämlich beim gesamten Brenner Nordsudorf über 80% der Strecke im Tunnel gebaut. Und da sind die Bürger bisher sehr, sehr zufrieden. Was würde die Verschiebung der Verknüpfungsstelle in Ostermünchen bringen? Natürlich würde man die Verknüpfungsstelle ein Stück weit von der Wohnbebauung wegorientieren. Da sind Weichen, da wird gebremst, da wird beschleunigt. Das hat natürlich was mit Lärm zu tun. Das Landschaftsbild wird weniger beeinflusst, weil es dann auf geländeebener Höhe wäre. Jetzt sind wir im Mosachtal, da ist die Strecke weit über 5 Meter hoch, wo die Verknüpfungsstelle zum Teil geplant ist. Und auch hier ist ein Wasserschutzgebiet in der Nähe. Je weiter man davon wegkommt, umso besser ist es. Vielen herzlichen Dank.
So, jetzt haben wir auf der Liste zur Beantwortung Herrn Müller für maximal 8 Minuten.
Die Frage, welche Alternativen es gibt. Es gibt eine kostengünstige, schnell realisierbare Alternative. Ich habe dazu in meinen schriftlichen Ausführungen eine Anlage, eine Skizze, eine Übersichtsskizze, in der ich die Situation der Streckenführungen darstelle. Ich fange an mit dem Abschnitt Rosenheim-Kufstein. Hier sind nur noch Ergänzungsmaßnahmen notwendig, da er bereits für eine höhere Leistungsfähigkeit vorbereitet ist. Als weiteres ist die Ausbaustrecke 38 München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg ja schon im Bau. Die erforderliche Kapazität für den beginnenden Brenner Mehrverkehr kann damit schon 2032 erreicht werden. Allerdings muss diese Strecke eben beschleunigt werden und bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ausgebaut werden. Dann eine weitere Erhöhung der Leistungsfähigkeit kann durch den Ausbau des östlichen Korridors, über den jetzt auch schon gesprochen wurde, aber der beginnt nicht in Mühldorf, Landshut, Regensburg, insbesondere Herrn Professor Iflender möchte ich hier ansprechen, hier fehlt der Abschnitt Rosenheim-Mühldorf. Diese Strecke muss ausgebaut werden. Ich verstehe nicht, warum die nicht in dem vordringlichen Bedarf ist. Die müsste zügig in den vordringlichen Bedarf und kann dann eine wesentliche Entlastung für den Engpass Grafing München und den Knoten München darstellen und den östlichen Korridor für den Güterverkehr sehr leistungsfähig machen. Die bisher dagegen von der Bahn vorgebrachten Argumente sind meiner Meinung nach nicht überzeugend. Es ist mir entgegengehalten worden, die ABS 38 könne die Strecke München-Rosenheim nicht entlasten. Hier widerspricht sich die Bahn selbst. In den Planfeststellungsunterlagen für die ABS 38 wird dieser Nutzen ausdrücklich erwähnt. Weiter. Der Südzulauf werde umfassend ausgebaut und nur durch die Neubaustrecke könne im Nordzulauf eine ausreichende Leistungsfähigkeit erreicht werden. Diese Aussage ist doppelt falsch, denn das vorgeschlagene Alternativkonzept kann stufenweise die gesamten prognostizierten Zugzahlen ermöglichen. Außerdem sind diese hohen prognostizierten Zugzahlen erst möglich, wenn auch der Südzulauf bis Verona, das sind etwa 200 Kilometer Länge vom südlichen Ende des Berner Basistunnels, vollständig viergleisig ausgebaut ist. Das wird noch sehr lange dauern, falls es überhaupt jemals erreicht wird. Die häufig veröffentlichten Berichte über einzelne Baustellen des Südzulaufs vermitteln hier ein falsches Bild. Dann die Behauptung, die Strecke Rosenheim-Mühldorf sei nicht ausreichend wirtschaftlich. Ist für mich völlig unverständlich, da gerade dadurch viele Milliarden Euro Kosten vermeidbar sind, außer der Neubaustrecke auch die teuren Folgemaßnahmen im Raum München. Diese Strecke ist in den vordringlichen Bedarf zu nehmen. Dann, das Alternativkonzept entspreche nicht den Zielen der Bundesverkehrswegeplanung. Das trifft nur zu für die relativ nutzlose Vorgabe einer Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometer. Dafür sind viele andere Ziele in höherem Maß erfüllt, wie zum Beispiel eine bessere Erschließung der Region Südostbayern, Südostoberbayern, die Vermeidung der Überlastung des Knotens München, eine deutlich geringere Inanspruchnahme von Natur, Landschaft und nicht erneuerbaren Ressourcen. Das Alternativkonzept führt zu folgendem Ergebnis. Der Vorwurf, Deutschland sei in Verzug, wird entkräftet. Das wesentliche Ziel des Antrags der Fraktion der CDU-CSU, die schweren Eingriffe in Natur, Zerschneidung der Landschaft, Versiegelung von Flächen und Vernichtung der Existenzen landwirtschaftlicher und touristischer Betriebe zu vermeiden, wird dabei sogar viel besser erreicht. Die CO2-Bilanz wird wesentlich besser. Der Bundeshaushalt wird um viele Milliarden Euro entlastet. Und nicht zuletzt haben wir den Vorteil, dass die meisten von uns eine wirksame Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene noch erleben können. Ich habe bei vielen Politikern fast aller Parteien den Eindruck, dass sie etwas Nützliches unterstützen wollen, aber die gesamten komplexen Zusammenhänge nicht ausreichend kennen. Mehr Geld für die Schiene ist gut, ja richtig, aber es muss trotzdem richtig eingesetzt werden. Ohne die Projektanforderung V gleich 230 Stundenkilometer können viele Milliarden Euro eingespart werden. Diese Milliarden können für andere Schienenverkehrsprojekte eingesetzt werden und einen zigfachen Nutzen bewirken. Ich bin überzeugt, dass diese Alternativvariante für Bund, Bahn, Region und Umwelt die wesentlich bessere Lösung ist. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis liegt sicher weit über 1,0. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt das Wort Herrn Rauscher für maximal 4 Minuten unter Berücksichtigung, dass bei uns Verspätungen sofort gelten, sobald er sich die Farbe von schwarz auf rot wechselt.
Das habe ich schon befürchtet, aber gut, ich werde mich beeilen. Also es ist ja tatsächlich so, dass es europaweit keine Verknüpfungsstelle in der Komplexität gibt, die hier vorgesehen ist, sondern es gibt weniger komplexe Stellen, oft in den grenzüberschreitenden Alpentransversalen, die dann natürlich auch unter Berücksichtigung der dort vorhandenen geltenden bahntechnischen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern mit entsprechenden Ergänzungen zusammengeführt werden mussten. Aber wie würde das im vorliegenden Fall gehen? Natürlich wird man sich sicherlich zunächst mal die Gesamtstrecke anschauen zwischen Rosenheim und Kufstein. Und daraus entsteht natürlich auch dann die Kenntnis über die Tunnelstrecken, die vorhanden sind. Man muss sich in dem Fall natürlich auch Gedanken machen über die Anbindung der Bestandsstrecke, die ja dann ebenfalls im Tunnel in den Berg geführt werden müssen. Und so wird es zunächst in Trasse und Gradiente ein Konzept von der Gesamttrasse ergeben. Dann kann man sich in der Folge auf die Verknüpfungsstelle konzentrieren und auch unter Zugrundelegung des Gutachtens der Gemeinden, der Inntalgemeinden, sich für bestimmte Konzepte entscheiden, die sinnvoll erscheinen und dieses Konzept für die weitere Bearbeitung zugrunde legen. Man muss dann in der Folge über die betrieblichen Dinge nachdenken. Man muss Schadensszenarien, Brandszenarien definieren in Abhängigkeit vom Betrieb. Aus diesen Brandszenarien ergeben sich dann die wärmemäßigen Ausbreitungen mit entsprechenden Rauchentwicklungen, mit Luftströmungen. Diese muss man simulieren und dann muss man in Rückkopplung die entsprechenden Lüftungsmaßnahmen, Abluftschächte, Abluftstollen, Rettungsstollen sich überlegen. Man muss sich die Maßnahmen überlegen, die es zur Personenrettung braucht. Das Ganze ist natürlich ein Iterationsprozess, der ständig rückkoppelt und wieder mit neuen Überlegungen die Dinge weiterverfolgt. Im Endeffekt ist es dann sicherlich so, dass ein Gesamtkonzept rauskommt. Das ist natürlich komplexer als die Skizzen, die Beispielskizzen, die jetzt in dem Gutachten drin sind. Aber die Vorgehensweise der ganzen Maßnahme ist dann selber ingenieurtechnischer Weg, wie bei den bislang bearbeiteten, weniger komplexen Verknüpfungs- oder Überleitungsstellen auch. Eine Minute habe ich noch. Es ist sicherlich so, dass in der Verfolgung dieser Geschichte auch der normale Planungsweg gegangen wird. Es wird natürlich zuerst eine wahrscheinlich Machbarkeitsstudie geben, dann gibt es ein Vorprojekt, dann gibt es ein Entwurfsprojekt und das wird verschiedene Maßnahmen natürlich brauchen. Und je detaillierter es wird, desto komplexer werden natürlich die ganzen Entrauchungs- und Entlüftungsberechnungen. Aber für eine Entscheidung über diese Geschichten muss man nicht den ganzen Weg bis zum Ende gehen, sondern man kann sich einen Weg überlegen, und das sieht man auch im Verlauf des Bearbeitungsprozesses, wie man mit den Dingen im Ergebnis zurande kommt und ob man noch einen sehr langen Weg vor sich hat oder nicht. Also es ist ein Entwurfsprozess, wie in anderen ingenieurtechnischen Disziplinen auch. Und was es jetzt braucht, ist eben ein Prozess, der zunächst mal die Machbarkeit zeigt, der auch mit den Genehmigungsbehörden besprochen wird. Auch die Genehmigungsbehörden sind in diese Prozesse mit einzubinden, sodass man eben nicht gegen die Wand läuft. Und insofern kann ich sagen, das Projekt ist technisch machbar und es ist auch genehmigungsrechtlich handelbar. Man muss natürlich die Nachweise führen, dass die entsprechenden sicherheitstechnischen Randbedingungen eingehalten werden. Das ist keine Frage. Damit kann ich es auch beenden.
Dankeschön. Frau Völzow hat nun das Wort für maximal 4 Minuten.
Vielen Dank. Ich bin noch mal gefragt worden nach der möglichen Entwicklung in den nächsten Jahren. Wenn man zunächst mal zurückblickt, dann sieht man, dass in den letzten 10 Jahren der Außenhandel, der deutsche Außenhandel mit Österreich und Italien spürbar gestiegen ist. Sowohl bei den Exporten als auch bei den Importen haben wir jeweils so ganz grob knapp über 50% Wachstum. Bei den Exporten Deutschland, Italien sogar klar überdurchschnittlich, ein Wachstum von ungefähr 64%. Das ist ähnlich bei den bayerischen Exporten nach Österreich, nach Italien, die sind auch überdurchschnittlich gestiegen. Aktuell, keine Frage, sehen wir aufgrund der schwachen Konjunktur in Deutschland einen Rückgang, also in den ersten Monaten des Jahres ist bedauerlicherweise gesunken. Mittelfristig rechnen wir trotzdem wieder mit einem Anstieg von den Handelsvolumina. Wir setzen als Vereinigung der bayerischen Wirtschaft darauf, dass wir die Industrie, die uns in Bayern ja besonders wichtig ist und besonders stark bei uns ist, dass wir sie bei uns halten und dass wir uns mit der Deindustrialisierung entgegenstemmen können. Wenn das gelingt, bedeutet das selbstverständlich auch Güterverkehr. Die bisherigen Studien gehen davon aus, dass die Nachfrage im Güterverkehr deutlich wachsen wird in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten. Soweit ich es verstanden habe, wird es ja neue Prognosen auch zu den Zugzahlen geben, jetzt rechtzeitig bis zur Entscheidung im Bundestag. Es ist aber natürlich immer schwieriger, für die fernere Zukunft belastbare Prognosen abzugeben. Je länger die Wirtschaft neben allem anderen, was sie momentan herausfordert, im übertragenen, aber auch im tatsächlichen Sinne im Brenner am Stau steht. Deswegen nochmal, für uns ist es einfach von extrem großer Bedeutung, dass dieses Vorhaben mit den Zulaufstrecken und auch mit den Terminals schnellstmöglich umgesetzt wird.
Vielen Dank. Dann hat jetzt Herr Wiener das Wort für maximal 8 Minuten.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin nochmal gefragt worden, was die Vorteile für die Bevölkerung wären, wenn man jetzt hier dieses Projekt realisiert. Also ganz egal, ob jetzt man jetzt auf der Bestandstrecke unterwegs ist oder auf der Neubaustrecke, sondern grundsätzlich, was müsste getan werden, um das akzeptabel zu machen für die Bevölkerung. Und da war jetzt schon etwas überrascht, ich muss jetzt nochmal auf die 2,5 Stunden zu kommen. Das ist genau das, was man in Rosenheim nicht hören will, Herr Elfländer. Das ist genau das Problem mit der Neubaustrecke, wenn die kommen wird, dass eben dann noch weniger Halte in Rosenheim sind. Wir haben jahrelang ohne ICE leben müssen. Wir haben jetzt ab und zu mal eine ICE-Verbindung. Das ist eben dieses Ab und zu, wo man uns hinter München da quasi auch mal ein bisschen ICE gönnt. Wir sind ganz froh, dass die ÖBB ganz fleißig vorbeifährt. Selbst Landtagsabgeordnete nutzen die nach München, muss ich sehr lobend bewerten, weil halt einfach die Taktung viel zu selten ist. So, was ist jetzt so der Kernforderung bei der ganzen Geschichte? Natürlich müssen Personenfernverkehre in Rosenheim halten. Und wir reden jetzt hier nicht von einem kleinen Örtchen, sondern wir reden von einer der 3 größten Städte Oberbayerns. Wir reden von einem Oberzentrum, wir reden von 70.000 Einwohner in der Stadt. Wir reden von 250.000 Einwohnern im Landkreis. Dazu kommen die Anwohner aus dem Landkreis Miesbach, aus dem Landkreis Ebersberg, aus dem Landkreis Mühldorf oder Traunstein, die logischerweise auch nach Süden reisen wollen. Und diese Halte sind für uns essentiell wichtig. Das nächste sind natürlich die anstehenden Renovierungen, die natürlich nicht nur die Strecke München-Salzburg jetzt hier betreffen dürfen, sondern wir müssen natürlich auch schauen, dass wir im Raum Rosenheim, wenn wir Akzeptanz für dieses Projekt haben wollen und dann auch natürlich den Fernverkehr ab Rosenheim haben, dass man dann auch den Regionalverkehr wieder besser anbindet. Und wir haben hier desaströse Streckenverläufe zwischen Rosenheim und Mühldorf. Man muss jetzt nicht gleich viergleisig ausbauen, meiner Meinung nach. Aber eine gute Renovierung für die Bevölkerung vor Ort würde nicht schaden. Wir hatten ja vor kurzem erst in Rotterdam Inn die Streckensperrung, weil ja da der ganze Hang weggerutscht ist. Das gibt ein gutes Bild über den Zustand von regionalen Bahnstrecken im Raum Rosenheim oder auch zwischen Rosenheim, Bad Aibling und Holzkirchen. Und wir denken da alle mit Schrecken zurück an das Jahr 2016, an den Faschingsdienstag damals, als das schreckliche Zugunglück dort passiert ist. Und seitdem ist da an der Streckeninfrastruktur relativ wenig passiert. Das wären jetzt so die Punkte, wo man sagen müsste, okay, es muss zumindest mal, wenn hier schon eine Mehrbelastung auf der Schiene kommt, darf es nicht zum Nachteil der jetzigen Infrastruktur sein. Nein, man muss eigentlich die jetzige Infrastruktur deutlich ausbauen und für die Bevölkerung in Schwung bringen. Nicht, dass, ich sage jetzt mal, Auswärtige dann relativ flott und zügig bei uns vorbeifahren, aber wir von der ganzen Situation überhaupt nicht profitieren. Wenn Sie mich noch mal kurz darauf eingehen lassen, was man sich sonst so wünscht oder was ja auch in diesen Bürgerdialogen immer wieder kam, ist natürlich die Situation im Inntal. Und das ist ja vom Landrat Lederer äußerst ausführlich schon beleuchtet worden. Wir haben da eine Talstelle. Auf wenigen hundert Metern haben Sie eine Staatsstraße, Sie haben die Bundesstraße, Sie haben die Autobahn, Sie haben zwei Pipelines, Sie haben die Stromstrecke und Sie haben den Inn. Ja? Und jetzt soll da genau an dieser Stelle die Verknüpfungsstelle hinkommen. Sie haben vorhin angeführt, was machen wir, wenn eine Schadenslage in einer Verknüpfungsstelle unter dem Wildbahn passiert? Was machen wir denn bei einer Großschadenslage in diesem engen Talkessel, wenn mal irgendwas sein sollte? Kann ja auch auf der Autobahn sein, kann auf der Bundesstraße sein. Da haben wir genauso ein Problem, überhaupt Erreichbarkeit hier noch entsprechend mit Rettungskräften heranzukommen. Also das muss man auch mal ganz klar ins Feld führen. Da würde eine unterirdische Verknüpfungsstelle ganz klar zur Entlastung, zur Sicherheit beitragen. Und grundsätzlich die Verkehrssituation im Inntal selbst, also im bayerischen Inntal ab Raubling südlich, muss man ganz klar sagen, dieser Bereich ist massivst vom Verkehr jetzt schon belastet. Wenn wir noch mehr Verkehre, und die werden ja wachsen, wie wir gerade gehört haben, in diesem Bereich bekommen, sollten wir auf jeden Fall einen Fokus darauf legen, dass die Tunnel kommen, dass die Ortschaften in Oberaudorf, in Kiefersfelden hier massiv entlastet werden. Und dann macht es natürlich auch Sinn, das später fortzuführen. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, ganz klar ist, wir brauchen dann nicht eine Bevorzugung des Inntals, sondern wir brauchen hier eine akzeptable Lösung auf der gesamten Strecke. Und dazu gehört nicht nur neben der Transparenz, dass man mal jetzt mal Klartext redet über die oberirdische Strecke zwischen Stephanskirchen und Rohrdorf und mögliche Anbindungen nach Salzburg, sondern dass man da mal nochmal prüft, ob man das nicht auch gleich bei der Gelegenheit unterirdisch weiterführt, wenn man sich für eine Neubaustrecke entscheidet. Natürlich die Quellgebiete im Bereich Stephanskirchen und grundsätzlich der maximale Lärmschutz, der für die Region essentiell ist. Wir haben mehrere Heilbäder, wir haben den Titel einer Gesundheitsregion, einer Gesundheitsregion Plus, wie es in Bayern heißt. All das ist natürlich durchaus auch, ich sage jetzt mal, in einem gewissen Maße gefährdet, wenn man zwar irgendwann 2045 dann sehr ökologisch und nachhaltig klimafreundlich mit dem Zug anreisen kann. Aber von oder in der Zeit bis dorthin im Endeffekt von dem ganzen Erholungswert nicht mehr viel übrig bleibt. Auch der Landrat Leder hat es ja vorhin schon erwähnt, dass wir befinden uns fast im Milliardenbereich, wo wir hier Umsätze im Bereich des Tourismus haben. Und mit diesen Großbaustellen, die zu erwarten sind, ist hier einiges gefährdet an der Wertschöpfung im Raum Rosenheim. Und von dem her müssen wir großen Wert darauf legen, dass man hier vom Baustellenmanagement noch mal ganz genau nachschärft und mal erklärt, wie das funktionieren soll. Das ist ein Punkt, der mir hier komplett fehlt. Und dahingehend auch logischerweise haben wir Ähnliches zu erwarten, wie man es in Tirol vom Brenner kennt. Wenn man da mit dem Auto drüber fährt, hat man ja diese ganzen Schutthalden am Rande der Autobahn entlang dieser Baustrecke. Bleibt es im Raum Rosenheim? Kommt es weg? Also das sind viele Fragen komplett offen. Und deswegen ist die Sache nicht beschlussreif. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass man diese Fragen auch nur irgendwann mal zeitnah von der Seite der Bahn beantwortet. Dankeschön.
Dankeschön. Und nun gebe ich noch Herrn Zumthobel das Wort für maximal 8 Minuten.
Geschätzter Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielleicht auf die Frage zu Beginn, was kann man lernen oder was sind Best-Practice-Beispiele aus Österreich, aus Tirol? Was mir wichtig ist, ist zu betonen, und das weiß ich aus den Gesprächen in der Aktionsgemeinschaft Brennerbahn, wo also Südtirol, Tirol und Bayern zusammen sozusagen diesen Brennerraum, was die Bahn betrifft, bearbeiten und sich auch gegenseitig austauschen. Die Ingenieure arbeiten nach dem Modell der Schwarmintelligenz. Das heißt, das ist nicht einer, der einen Strich zieht, sondern es wird darüber überlegt, was ist topografisch möglich, was ist für die Bevölkerung am verträglichsten, was ist auch wirtschaftlich vertretbar. Und da ist ganz, ganz viel Überlegung von den Damen und Herren, die da arbeiten, dahinter. Ich kann es auch sagen, aus dem gemeinsamen Grenztunnelbereich, weil es wird ja dann sozusagen hoffentlich in Zukunft einen Tunnel geben, der dann von Kufstein oder durch Kufstein auch dann in das bayerische Inntal weitergeht. Und da hängen wir ja so direkt zusammen. Das heißt, es braucht diesen nächsten Schritt, um auch zu wissen, wo soll man denn beginnen in Tirol, damit wir auch richtig in Bayern rauskommen. Das ist vielleicht einfach wichtig. Was ich auch glaube, ist, nutzen wir mehr die Möglichkeiten, den Menschen das Positive zu sagen. Dass Baustellen Einschränkungen bringen, ist unbestritten, das weiß jeder. Aber der Ausblick darauf, was es dann bringt an schnellen Fahrzeiten, an attraktiven Verbindungen, an weniger Lärm, an Verbesserungen auch im gesamten Verkehrssystem. Und ich sage das deshalb, und da möchte ich Sie auch alle bestärken, weil ich ein paar Schlagzeilen herausgesucht habe. Jetzt ist ein wenig Vergangenheit, aber das muss man einfach wissen. Damals in Tirol, betriebswirtschaftlich nicht notwendig, weil genügend Bahnkapazitäten frei wären. Ein Bürgermeister, von der Seite der Gemeinde wird es sicher keine Genehmigung geben. Dann später, das macht alles keinen Sinn, weitere Milliarden in den Bahnausbau zu investieren. So gesehen hat ein ausgebautes Unterinntal ja keinen Sinn, zudem ist nicht einmal die bestehende Trasse voll ausgelastet. Versuchen Sie heute, eine Trasse zu bekommen um 17 Uhr von Innsbruck nach Kufstein. Sie werden keine bekommen. Sie werden keine bekommen. Und das ist die Realität. Und deswegen muss man auch einmal sagen, es hat auch Politiker, und ich hoffe, sie gibt es auch in Zukunft, die Mut hatten, etwas zu entscheiden. Und sie werden nicht von allen Applaus bekommen, das ist auch klar. Und ich weiß, als Politiker denkt man natürlich oft in Wahlperioden. Aber Fakt ist eines, eine Entscheidung für den Ausbau der Bahn ist eine Zukunftsentscheidung, wo dann Menschen viele Jahre später erst davon profitieren werden. Und von der österreichischen Seite, 80% des Brenner Basistunnels sind jetzt ausgegraben. 80%. 2032 ist der geplante Inbetriebstermin. Wir haben 10 Milliarden investiert, auch mit viel EU-Geld, das muss man auch betonen, als auch unser aller Geld, ja, und 5 Milliarden in die Zulaufstrecken. Und ich sage es jetzt ganz klar, wir meinen es ernst. Wir wollen einen Ausbau, wir brauchen ihn. Und auch mich stört es, weil der Landrat Otto Lederer das gesagt hat, wie ich gekommen bin als Landesrat, diese Staus, die wir dann nach Rosenheim verlegen, mir geht es da auch nicht gut. Ganz klar, weil das sind die gleichen Menschen wie da und es gibt viele Verbindungen, wenn ich an den Bürgermeister von Kiefersfelden denke, ja, der enger Zusammenarbeit mit uns hat. Wir haben das Ticket ausgeweitet nach Bayern. Ich will diese Zusammenarbeit. Aber unser System ist am Kollabieren und damit gebe ich auch die Frage vom Herrn Abel. Was ist, wenn das 10 Jahre verzögert ist? Wissen Sie, was zu mir jemand gesagt hat? Physik macht keine Kompromisse. Und das ist genau die Realität. Wenn das 10 Jahre sich verzögert, dann werden wir weiter mit Maßnahmen wie eben Dosiertage, wie nicht so viel reinlassen, damit es nicht staut, bis zu einem planbaren Straßensystem. Mir fehlt im Moment die Fantasie, mir vorstellen zu können, dass das 10 Jahre länger dauert. Und das, meine Damen und Herren, können wir weder der österreichischen Bevölkerung, geschweige denn der Tiroler Bevölkerung und auch von Ihnen in Deutschland nicht zumuten. Das ist meine hundertprozentige Überzeugung. Und deswegen werbe ich, ohne jetzt die genauen Details zu kennen von den Strecken, was ja heute Bestandteil der Diskussion ist, dass man diese Entscheidung dann im nächsten Jahr, im Frühjahr, im Bundestag entsprechend betrifft.
weil es braucht den nächsten wichtigen Schritt. Und die Zeitschiene wurde ja von mir angerissen. Beim Tunnel vielleicht noch, weil Landrat Otto Lederer gesagt hat, Ingenieure machen Tunnel nicht aus Jux und Tollerei, aber das war es natürlich Otto Lederer. Und in Tirol ist es so, dass natürlich 80% unterirdisch ist. Aber wir haben viele Bereiche, und das weiß man wahrscheinlich in Berlin auch nicht, müssen Sie nicht wissen, aber 11% der Tiroler Landesfläche ist besiedelbar. Das heißt, wir haben einfach ganz wenig Fläche. Ja? Und deswegen, wenn wir unter einer Gemeinde durch müssen, ein Siedlungsgebiet haben, ja, dann müssen wir einen Tunnel machen. Das geht nicht anders. Bei den Verknüpfungsstellen ist es so, dass in unserem Bereich ja 4 Verknüpfungsstellen geplant sind. Alle 4 sind oberirdisch. Bahntechnisch einfacher zu machen. Die Sicherheitsaspekte wurden ja vom Herrn Ifländer entsprechend begutachtet. Ja, also die 10 Jahre Verzögerung will ich mir auch in den kühnsten Träumen nicht vorstellen, weil das eine Riesenbelastung für die Bevölkerung ist. Und ein Beispiel noch aus Österreich, wenn eine 4-gleisige Strecke dann einmal für 5 Monate nicht funktioniert, das sehen wir gerade zwischen St. Pölten und Wien. Wir hatten das Hochwasser in Niederösterreich, ein Tunnel wurde mit Wasser gefüllt. Jetzt ist es gelungen, 2 Gleise wieder in Betrieb zu nehmen auf der Bestandsstrecke. Politische Riesenaufregung. Ja. Wo ist die Bahn? Wir brauchen die. Und jetzt sage ich Ihnen das Gegenbeispiel. Die Projektleiter der Neubaustrecke zwischen St. Pölten und Wien, da wurden von der Bevölkerung schon Galgen aufgebaut. Für die Projektleiter damals. So quasi, wenn ihr das macht, jetzt sage ich das Wort nicht. Ja. Also einfach um zu sagen, unter was für einem Druck diese Menschen stehen, kann man sich, glaube ich, Herr Müller, vielleicht kann sich das auch vorstellen, als ehemaliger Bahnmensch, das kann man sich nicht vorstellen. Und es braucht diesen Mut der Entscheidungen. Und heute sind wir froh, dass wir zumindest über die Bestandsstrecke fahren können. Hoffentlich schafft es die ÖBB zum Fahrplanwechsel wieder 4-gleisig fahren zu können, weil dann können wir wieder halbstündlich, 20-Minuten-Takt, was den Nahverkehr betrifft. Und schauen Sie bei den Einfahrten nach Wien, was das bedeutet. Stau, Stau, Stau. Und das ist die Zukunft, die ich mir nicht vorstellen will. Deswegen zusammenfassend aus Tiroler österreichischer Sicht. Ich hoffe alles auf eine gute Entscheidung im kommenden Jahr. Die Zeit ist reif, nach 30 Jahren Montreux, nach vielen Abordnungen, nach vielen Unterschreibungen. Ich bin auch jetzt 2 Jahre in der Politik. Die Menschen wollen Handlungen sehen. Die wollen Handlungen sehen, dass was weitergeht. Ich hoffe auf eine gute Entscheidung. Wir in Tirol arbeiten weiter. Wir arbeiten gut zusammen mit Bayern, auch mit den Kolleginnen der Deutschen Bahn. Und ich hoffe sozusagen, dass hier was vorangeht, weil da entsteht wirklich was Großes, was Wichtiges für die Verlagerung auf die Schiene auch, weil Frau Völzhoff das gesagt hat, das bringt auch der deutschen Wirtschaft einen Wettbewerbsvorteil. Das muss man einfach sagen. Wenn ich schnell Waren von Deutschland nach Italien bringen kann und das nicht über einen Stau oder eine Blockabfertigung durch Tirol, dann habe ich einen Vorteil. Und das gilt auch für unseren südlichen Nachbarn, der uns, by the way, ja gerade klagt. Aber das ist ein anderes Thema. Wir brauchen diese Verlagerung und wir brauchen dafür Kapazitäten. Ohne Kapazitäten kein Fließen, kein Herz ohne Aorta. Herzlichen Dank von meiner Seite.
Vielen Dank. Dann sind wir zu Ende mit der heutigen Anhörung, aber mit Sicherheit noch nicht mit dem Thema. Ich finde, es wurden noch mal viele gute Aspekte hier auch eingebracht, die wir jetzt auch noch mal im politischen Raum diskutieren und dann teilweise auch bei Ihnen noch mal hinterfragen werden. Die Berichte liegen ja, wie gesagt, auch teilweise schriftlich oder liegen schriftlich vor. Also auch daran werden wir uns noch mal orientieren. Ich glaube, dass es in der Tat an der Zeit ist, dass man dann jetzt auch mal für Klarheit sorgt. Man kann auch manchmal unliebsame Entscheidungen entweder in die eine oder die andere Richtung in dem Fall nicht immer vor sich herschieben. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, und ich glaube, wer hier als Zuhörer und Zuhörerin oder eben übers Parlamentsfernsehen diese Anhörung verfolgt hat, weiß, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen, dass wir transparent wollen und dass wir natürlich am Ende abwägen müssen zwischen den Interessen. Aber vor allen Dingen ist mir auch wichtig, gegen die Bürgerinnen und Bürger letztlich und deren Widerstand massiv womöglich Entscheidungen zu treffen, ist sehr, sehr, sehr schwer und verzögert die Sache. Also lassen Sie uns auf den Weg gehen, der einen vernünftigen Weg für die Bürgerinnen und Bürger auch bei Ihnen in der Region Rosenheim findet. In dem Sinne darf ich die Anhörung schließen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.